Glauben, horcht euch die Predigt von gestern an mit Demas. Und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Ich denke, da steckt einiges Potenzial drin für dich und mich, für jeden Einzelnen. Wir können alles so langsam abdriften, wenn wir nicht aufpassen. So wir, und jeder kann von uns Demas werden. Ich möchte ganz herzlich einladen, auch zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Ich möchte euch am Schluss ein Zeugnis mitgeben. Mir hat eine Schwester aus Israel geschickt, dieses Zeugnis. Eine Jüdin war schwer krank, sollte das Bein amputiert werden. Es war also ganz schlimm. Ich will gar nicht lange sagen. Liest es selber nach. Eine tolle Geschichte. Es kann nicht besser sein. Ohne Heilungsprediger, ohne was. Sie geht in eine orthodoxe Kirche. Eine Jüdin. Die glauben ja nicht an Jesus als den Heiland. Aber in ihrer Verzweiflung macht man alles. Und dann geht sie in eine orthodoxe Kirche, die gerade offen war, kniet sich, betet und die Operation ist hinfällig. Die muss nicht operiert werden. Jesus hat sie geheilt. Halleluja, das ist ein wunderbares Zeugnis. Also ich finde, besser kann es nicht gehen. Man geht in die Kirche, kniet sich hin, betet, ohne dass jemand für einen betet. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Man muss ihn nur anrufen. Könnt ihr im Internet auf meiner Seite das Zeugnis nachlesen oder ich verteile heute und morgen diese Zeugnisse. Könnt auch weitergeben und weiter den Leuten erzählen. Bete und Jesus heilt. Dann noch eine kleine Vorankündigung. Nur zur Vorinformation. Billy Smith hat wieder vor, zu uns zu kommen. Von 15. bis zum 23. Februar, also in einem Monat. Aller Wahrscheinlichkeit, weil nichts dazwischen kommt. Wir wissen ja, er ist auch nicht der Stärkste und der Jüngste. Und so, also wir rechnen mit der Gnade Gottes, aber er hat mir gestern Abend oder gestern Nacht noch angerufen und würde gerne im Februar 15 bis zum 23. Februar, wenn nichts dazwischen kommt. Ich meine also, wir sind auch flexibel, so betet jetzt schon, dass alles im Willen Gottes geschieht, nach dem Plan Gottes. Gott kann wirken, Gott kann arbeiten, Gott kann uns segnen und wir möchten die Zeit auskaufen, solange die Zeit noch da ist. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist die Wirkung der Vergebung, über die Sündenvergebung. Aber das ganze Wochenende, auch morgen, ich habe noch ganz stark gepredigt für morgen, ich bin selber berührt, wie groß ist dein Gott? Viele Menschen haben einen ganz kleinen Herrgottle, so einen ganz kleinen Zwerggott. Verstehst du, da kann nichts, der ist nur für die Kirche, für alten Omis, die bald sterben werden oder was weiß ich, für Leute, die Probleme haben, für Drogensüchtige, für die kann der liebe Gott was sein, aber für mich... Nein, Gott ist auch für gute Tage da, nicht nur für schlechte Tage. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wir haben einen wunderbaren Heiland und ich möchte über diesen wunderbaren Heiland von seiner Gegenwart auch sprechen. Also die Predigt von gestern, oder auch Mittwoch war auch eine gute Predigt, aber könnt ihr euch anhören über die ersten Schritte zur Heilung. Was muss ich tun? Wie heilt Gott einen? Also, es ist ganz einfach, so simpel. Diese Frau geht in die Kirche, ist vor Gott zerbrochen, weil nichts hilft. Und wer möchte schon sein Bein sich operieren lassen oder amputieren lassen? Wer möchte das? Keiner von uns. Und in dieser Not schreit es zum Herrn. In meiner Bibel heißt es, rufe in deiner Not zum Herrn und er wird dich erretten. Ist das nicht fantastisch? Sie hat es getan. Also, wenn du Gottes Hilfe brauchst, renn nicht hin und her, sondern geh direkt zu Jesus. Ohne Vorwahl und ohne was. Direkt in irgendeine Kirche-Ecke, um die Ecke, geh und bete. Hab nicht Angst, ja, das sind Sektierer. Ich war so erstaunt und deshalb habe ich ganz bewusst dieses Zeugnis auf meine Seite genommen, weil das waren Orthodoxe. Die Orthodoxe sind ja Bilderanbeter, verstehst du? Und Ikonen beten sie an und was weiß ich. Weißt du, Gott macht keinen Unterschied. Gott sieht das Herz an, Leute. Nur das Herz. Und das Herz eines, dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Und wir müssen in eine Phase kommen, wo wir nicht mehr auf die Religion und Kirche und ob die Kirchturm da ist oder Gemeindesaal ist oder Gemeindezentrum ist, was da ist oder was. Gott ist überall, wo man ihn von Herzen sucht, ihn im Geist und in der Wahrheit anbetet. So, heute geht es mir über Vergebung, morgen geht es über die Größe Gottes. Weißt du, wir geben uns mit Gott an, wie groß ist mein Gott, wenn es drauf ankommt. Dein Gott ist ein Waschlappen, glaub mir das. Das ist ein Versagergott. Da gehst du nicht, da gehst du zum Professor, da gehst du zum Arzt, da gehst du zum, was weiß ich, zu allen möglichen Leuten, Seelsorge, aber du gehst nicht zu Gott. Ich glaube an einen großen Gott, unser Gott ist ein großer Gott. Aber wenn es darauf ankommt, da bibberst, da wirst du klein, da gehst unter, dann rennst hin und her, verzweifelst, drehst durch, streckst den Kopf in den Sand wie Vogelstrauß. Ja, ich will dir nur die Wahrheit sagen. Diese Tage, eigentlich weißt du, ich habe nichts zu verlieren. Ich möchte dir die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist, was dich frei macht, was dir hilft. Du hörst kaum die Wahrheit auch heute über die Vergebung. Verstehst du? Ich vergebe dir. So viele Leute, oder kannst du mir vergeben? Vergebung ist ganz was anderes, als was die Leute denken. Das ist Entschuldigung vielleicht, aber nicht Vergebung. Vergebung geht, hat Tiefenwirkung. So, was haben wir da noch als nächstes? Dann haben wir am nächsten Mittwoch Gefahren des Selbstmitleids. Ich arme, ich elende Sünder, guck mal der Apostel Paulus, Römer 7. Selbstmitleid, so viele Leute suchen nur Selbstmitleid, dass man sie bedauert. Eigentlich sollte man vielen Leuten den Hintern verklopfen, Entschuldigung, und sagen, steh auf, renn, tu was, unternimm was, vertrau was, halt dich an Jesus, es wird schon gut werden. Verstehst du? Und sich nicht unterkriegen lassen. Das wird am Mittwoch sein, also etwas gegen Selbstmitleid, Gefahren des Selbstmitleid. Man soll sich schon bedauern. Aber was sagt Jesus? Weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Weint nicht über mich. Du musst nicht über Jesus weinen und bedauern. Arme Jesus, arme Gemeinde, armer Pastor. Wein lieber über dich selber. Du hast nicht genug zu tun. Und wenn du dann keine Tränen mehr hast, dann kannst du probieren, auch vielleicht für jemand anders zu weinen. Dann am Freitag wird über das rote Seil sprechen. Die Hure Rahab, die das rote Seil zum Fenster raushängte. Aber ich werde über Hoffnung sprechen. Das rote Seil der Hoffnung. Die kommen, die nehmen die Stadt ein. Und ich glaube. Weißt du, es nützt nichts, wenn ich an Gott glaube und nichts tue. Und dem Teufel zum Trotz musste damals in Jericho das Seil sogar noch rot sein. So dass man weit und breit sehen kann, da hängt dieses rote Seil. Nur nebenbei, guckt euch die Zettel an, diese ganzen Programme. Also ich möchte dich herzlich einladen. Und dann ein weiteres Thema ist, deine Fantasie muss erlöst werden. So viele Menschen bringen das durcheinander, den Heiligen Geist und Fantasie. Verstehst du, nicht alles, was du da im Bauch spürst, ist der Heilige Geist. Und nicht, was du im Kopf spürst, ist der Heilige Geist. Und nicht, was du dir einbildest, ist der Heilige Geist. Wir müssen von der Fantasie erlöst werden. Wir haben so viel Fantasie, religiöse Fantasie. Komm zurück. Und wir möchten zurück zum Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, spricht der Herr. So, die Wirkung der Vergebung. Weißt du überhaupt, was Vergebung ist? Weißt du überhaupt, was Vergebung ist? Nicht nur, ich vergebe dir die Sünden oder die sind deine Sünden vergeben. Aber was ist die Vergebung wirklich? Lass uns darüber nachdenken. Wie geschieht sie? Wie wird einem vergeben? Und wie und wann vergibt man überhaupt? Weißt du, du könntest jeden Tag 100 Mal vergeben. Jemand wird schuldig. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Verstehst du, der sich an mir versündigt? Fragt Petrus. 70 Mal, 7 Mal. Schon eine ganze Menge. 500 Mal wenigstens am Tag. So, wie funktioniert die Vergebung überhaupt? Denk drüber nach. Wir reden von Vergebung. Wir sind Christen, aber wir wissen die Grundbegriffe des christlichen Glaubens kaum. Was ist Vergebung? Was bewirkt die Vergebung in meinem persönlichen Leben, wenn ich vergebe? Vergebung ist zuerst einmal für mich ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist nicht meine Sache. Da steht, vergib, so wird es auch vergeben. Aber dass du überhaupt vergeben kannst, dass du draufkommst, ich muss da vergeben. Manche Leute denken mit mir, ist alles in Ordnung. Ich war als junger Christ, ich hatte einen schweren Motorradunfall, prell gegen die Wand. Ich habe in diesen Bruchteilen von Sekunden, bevor ich auf die Wand aufpralle und bewusstlos werde, erlebe ich jenseitige Erfahrungen oder Jenseitserfahrungen, sehe 3 Menschen. Ich bin auf dem Weg zum Himmel, zum Heiland, zum Herrn Jesus Christus. Oben ist das Schloss, die Burg, wo der Herr wohnt. Und dann stehen 3 Kerle mir im Weg, aber kräftige Kerle. Und als ich dann ihre Gesichter angucke, das sind Freunde, mit denen ich so Techtelmechtel hatte. Ich bin Christ, mir sind meine Sünden vergeben. Aber die standen da und die ließen mich durch diesen schmalen Weg nicht durch. Als ich wieder zu mir kam und gesund war, bin ich sofort auf die Leute zugegangen, habe mich mit ihnen versöhnt, Ordnung gemacht. Du, und seitdem habe ich Frieden. Ich wäre nie drauf gekommen, dass da noch was nicht da ist, dass was nicht in Ordnung ist, dass etwas unter den Teppich gekehrt wurde, dass ich was vergessen habe. Weißt du, wir bekehren uns, Jesus vergibt mir alle meine Sünden. Er vergibt in dem Augenblick, wo du sagst, vergib mir alle meine Sünden, sind dir alle deine Sünden vergeben. Aber jetzt kommt die Kleinarbeit, die Klempnerarbeit, die Kleinigkeiten. So, der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und manchmal dauert es etwas länger, bis der Heilige Geist aufdeckt und bis der Heilige Geist auch zudeckt. Manchmal muss man dann so mit sich selber schwanger sein, mit diesen Problemen schwanger sein. Also das wurmt. Wie stelle ich das an? Wie begegne ich dieser Person? Wie wird das in Ordnung? Wie baue ich da eine Brücke? Vergebung. Und zuerst einmal, liebe Leute, Vergebung passiert drüben in der unsichtbaren Welt, nicht hier auf Erden. Nicht, wenn ich zugehe, Schwester, vergib mir. Da passiert die Vergebung nicht, da entschuldige ich mich nur. Vergebung passiert drüben. Was ihr hier auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst. Vergebung ist eine Sache vom Jenseits. Deshalb nimmt man auch gar nicht so oft wahr, ja, mit mir ist alles in Ordnung. Das stimmt alles. Weil es drüben bei Gott die Sachen registriert sind. Dort wird Buch geführt, nicht hier unten. Da hast du ein schlechtes Gewissen. In der Geisteswelt. Du kannst hier vergeben, so viel du willst, bis du grün und blau bist. Und wirst doch keinen Frieden haben. Denn es hat damit nur nichts mit Entschuldigung zu tun. Du kannst dich entschuldigen und entschuldigen und entschuldigen. Ich denke nur an Judas Iskariot, der hat den Herrn Jesus verraten, der hat wieder gut gemacht, der hat das Geld in den Kasten geworfen und so weiter. Es tut mir so leid, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Und was ist am Schluss? Der hängt am Strick. Er hängt sich. Vergebung ist ganz was anderes. Es muss aufgearbeitet werden durch den Heiligen Geist, sich hinsetzen und dann kommt der Herr Jesus als Seelsorger. Nicht irgendein Psychologe oder nicht irgendwo ein Berater, sondern der Herr Jesus setzt sich hin und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Du siehst, so wird Sünde aufgearbeitet, so wird Versagen aufgearbeitet. Hast du mich lieb? Ja, verstehst du, das geht ins Herz. Er fragt sogar das dritte Mal. Weißt du, nicht auf Anhieb gleich, Petrus, hast du mich lieb? So wird, hat den Herrn dreimal verleugnet und dreimal muss er wieder gut machen. Petrus, hast du mich lieb? Erst als ich sich selbst verfluchte, das war das dritte. Und dann, hast du mich lieber wie die alle anderen? Da, wo er gesündigt hatte, vor dem muss er die Sache in Ordnung bringen. Wie passiert Vergebung? Vergebung ist etwas, was durch den Herrn und durch die Liebe Gottes und durch das Blut Jesu Christi ausgelöscht wird. Und das Blut Jesu ist nicht hier auf dieser Welt. Das Blut Jesu ist im Himmel. Mich hat es verlangt, mit euch das Abendmahl zu halten, sagt der Herr gesagt. Das, was du im Kelch trinkst, das ist nur Traubensaft oder Wein. Aber das Blut ist bei Gott im Himmel, auf dem Altar Gottes. Und dort kann die Sünde zugedeckt werden. Nur drüben kann die Sache in Ordnung gebracht werden. Und wenn Gott es, so wie du jetzt gesagt hast, ich will glatt bügeln, ich will eben machen, ich will gut machen, verstehst du? Gott muss die Dinge gut machen. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Kannst positiv reden, kannst Glückwünsche verschicken. Du brauchst die Hilfe des Heiligen Geistes für eine vollkommene Wiederherstellung. Vergebung ist nicht menschlich, sondern göttlich. Ich muss zuerst die Gnade erleben und dann kann ich die Gnade auch weitergeben, auch anderen vergeben. Aber solange ich die Gnade Gottes noch nicht erlebt habe, kann ich so viel reden, so viel ich will. Es funktioniert nicht, der Funke fliegt nicht drüber. Gott selbst muss uns zur Vergebung hinführen. Guck mal, da ist was nicht in Ordnung mit dieser Schwester. Weißt du das? Das ist nicht, trifft nicht zu, aber ich mache nur so. Ich spiele nur so. Weißt du das? Und du sagst, ja, mit mir ist alles in Ordnung. So wie ich mit, es waren Weltmenschen, es waren keine Christen, die mir im Weg standen und mir den Weg versperrten. Weißt du, wir denken, ich muss nur Christen vergeben, von wegen. Du musst vielleicht deinen Erzfeinden vergeben. Leute, die du schon längst vergessen hast, aus den Augen, aus dem Sinn. Und jetzt denk drüber nach. Und wir wundern uns, warum stimmt mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinem Geist nichts? Alles drunter und drüber. Viele Krankheiten kommen aus gestörten seelischen Verhältnissen. Bevor wir vergeben, wir müssen zuerst mal wissen, was Vergebung ist, wie Vergebung funktioniert und wo fange ich das an überhaupt? Weißt du, dieser ganze Knäuel ist so verwirrt. Wo kriege ich diesen Knoten? Wie kriege ich wieder diesen roten Faden? Wir müssen zuerst mal den roten Faden finden. Vergebung. Weißt du, jetzt kommen Leute und die fangen an zu stochern. Entschuldigung, mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, wenn man in der Scheiße stochert, stinkt die Scheiße. Verstehst du? Und das merkst du, das stinkt. Je mehr du anfängst in der Vergangenheit, in der Geschichte, ohne den Heiligen Geist, ohne Hilfe Jesu, ohne das Blut Jesu Christi rumzustochen, desto mehr Stress und Ärger bekommst du mit deiner Umgebung, mit den Leuten. Ja, was fällt dir ein, sich da einzumischen in meine Privatgeschichte? Das geht dich gar nichts an, was ich fühle, was ich denke. Und du kriegst Ärger. Stell dir mal vor, Jakob wäre auf den Esau zugegangen, wo die Zeit noch nicht reif war. wo die beiden noch nicht so weit waren, ja, da hätte es Mord und Totschlag gegeben. Der Jakob hätte das gar nicht überlebt. Der Esau war so grantig, so bitter, so zornig auf diesen Lügner da. Aber als Gott das alles so reif gemacht hat, wisst ihr, für Versöhnung muss man von Gott aus reif gemacht werden. Muss die Stunde Gottes kommen. Nicht nur das passende Wort, passende Situation, nein, wir müssen reif werden zur Vergebung. Das passiert immer, dass du kannst die Geschichte nehmen, wo du willst. Die Söhne Jakobs, als sie zum Josef nach Ägypten kommen, da war die Zeit reif. Und da vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis es soweit ist. Vergehen Jahrzehnte, bis man zermürbt wird innerlich und sagt, ach, unser Bruder Jakob, wo ist, steckt er wohl? Oder unser Josef, was macht er? Gott selbst muss uns zur Vergebung anleiten, Stück für Stück zur Vergebung anleiten. Uns lehren, so vergibt man in kleinen Schritten, in kleinen Scheibchen. Man vergibt nicht, ich vergebe dir. Weißt du, Großmäuler sprechen so, tut mir leid, aber wir haben diese Christen und die reden, ich vergebe dir. Aber in der da drin wurmt's, da ist eine bittere Wurzel. Da stimmt vorn und hinten nichts. Lass uns ganz ehrlich sein, wir machen uns was vor und spielen Theater. Weißt du, da wird rumgestochert, vielleicht ist noch eine Sünde, noch ein Fluch. Und dann meinen Eltern vergeben, darf dort vergeben. Du kannst anfangen, du wirst irre mit der Vergebung, wenn du nicht richtig anpackst. Wir müssen nicht alles vergeben. Der Heilige Geist muss bestimmte Sachen aufdecken, die dem Heiligen Geist wichtig erscheint. Und nicht dir und dem Seelsorger oder der Gemeinde, der Religion für wichtig ist. Das muss dem Heiligen Geist wichtig sein. Wie kommt es zur Vergebung, zur Versöhnung oder zur Bereinigung der Sache? Und wenn es vergeben wurde, dann geschieht die Heilung. Da musst du gar nicht groß beten. Verstehst du? Es gibt so viele Probleme, die gelöst werden durch Vergebung. Krankheiten werden durch Vergebung geheilt. Da musst du nicht irgendwelche Medizin noch schlucken und noch irgendwas operieren. Wenn du das richtig anpackst, vergib. Lern aber zu vergeben. Wie vergebe ich? Wir müssen zuerst die Frucht der Vergebung an uns selbst genossen haben. Mir das Erbarmen widerfahren. Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Und wenn du das erlebst, dann kannst du auch anderen wieder ganz anders vergeben, kannst auf den anderen ganz anders zugehen. Wenn du selber Vergebung erlebt hast, dir als schlimmen Sünder, Gauner, Ganoven, dir wurde vergeben und Gott hat gar nicht groß gerechnet und gar nichts vorgehalten, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, das war alles. Du musst selbst die Vergebung erfahren haben und dann erst geht's an die Sache weiter, ans Eingemachte. Ans Persönliche, an das, was in deinem Leben passiert ist. Denn das kannst du nicht auslöschen. Was passiert ist, ist passiert. Durch wen oder wie auch alles. Das musst du stehen lassen. Vergebung muss uns Gott selbst persönlich lehren. Deshalb heißt es nur, Gott kann Sünden vergeben und jemanden zur Vergebung führen. Vergebung ist einer der vielen Methoden und Wege Gottes, wer uns wieder normal macht. Herr, lehre uns deine Wege. Und da gehört auch Vergebung dazu. Herr, lehre mich, wie soll ich vergeben diesen Nachbarn, dem Widersacher oder meinem Ex-Mann, meinem Ex-Freund, meinen Kindern, die davongelaufen sind und nichts mehr von mir wissen wollen. Wie behandle ich sie? Wie vergebe ich? Es ist nicht vergessen. Vergeben ist nicht vergessen. Es wird nichts vergessen im Universum. Es wird nichts vergessen. Nicht, da kannst du noch so viel Schutt drauflegen, noch so viel Gras wachsen lassen. Weißt du, viele leiden unter den Folgeschäden der Sünde, die passiert sind. Was ist mit mir los? Keine Medizin schlägt an, nichts. Warum leide ich? Was ist mit mir los? Geh in dir. Geh in dir. Geh in dir. Das ist das Problem. Nicht aus dir. Schlag dich nicht um dich. Ach, der ist schuld. Mein Chef, der Pastor, die Gemeinde, die haben keine Liebe. Verstehst du? Kein Glauben, keinen Heiligen Geist. Die haben gar nichts. Verstehst du? Aber die Frage ist, was hast du? Was hast du? Was hast du? Psalm 25, Vers 4 und folgende Verse. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich in Treue zu dir, mein Leben zu führen. Herr, zeig mir, was du von mir verlangst. Vergebung ist dann erst nötig und dann erst wichtig und dann erst möglich, wenn wir wissen, das will der Herr, wenn er so seinen Finger auf die wunde Stelle legt. Gott selber legt den Finger auf die wunde Stelle, was ihm wichtig ist. lehre mich. Wir brauchen Gottes Belehrungen, wie wir vorgehen sollen, was wir sagen sollen, ob wir überhaupt was sagen sollen. Ich bin überzeugt, wir müssen meistens gar nichts sagen. Das ergibt sich von selbst. Und es passiert so im stillen, heimlichen. Wenn du die ganze Nacht mit Gott gerungen hast, wie dieser Jakob, dann passiert von selbst, Bruder, wir haben schon lange nicht gesehen, was ist. Wo steckst denn du? Was? Ich sag du. Und die Brüder fielen sich um den Hals und weinten miteinander. Dann laufen die Tränen. Wenn der Heilige Geist wirkt, laufen die Tränen. Bei dem, der gesündigt hat und bei dem, an dem man sich versündigt hat. Das ist wichtig. Da laufen die Tränen. Bei beiden. Nicht nur bei einem. Es nützt nichts, wenn nur bei dir die Tränen laufen oder nur an dem man sich versündigt hat, dass die Tränen laufen. Beide müssen sich in den Arm nehmen. Brüderchen, Schwesterchen. Verstehst du? Das ist Vergebung. Dass man sich auflöst. Hast du mich lieb? Und als der Herr Jesus Petrus zum dritten Mal fragte, er fing an zu weinen. Herr, du weißt alles. Was will ich dir sagen? Was will ich dir erzählen? Weißt du, wenn der echte Vergebung passiert, dann redet man nicht mehr. Dann lebt man. Dann redet man nicht mehr. Alles andere, ich habe gestern euch gesagt, deshalb müsst ihr euch die Predigt anhören von Demas. Alles, was ohne den Heiligen Geist geschieht, was nicht vom Heiligen Geist ist, egal was du machst, ist Hexerei. Alles, was ohne den Heiligen Geist passiert, ist Hexerei, Zauberei, Magie. Und Zauberer werden nicht das Reich Gottes sehen. Alles, was ohne den Heiligen Geist passiert, da muss kein Esoteriker sein, nur each Mann oder Frau. Hexerei, eigenmächtiges Handeln. Dieses, und das passiert schon, ich vergebe dir oder vergib mir. Verstehst du? Da muss der Herr wirken. Denn alles, was wir eigenmächtig machen, ist Hexerei. Ob du es glaubst oder nicht, geh in der Bibel nach und studiere. Eigenmächtiges Handeln. Herr, lehre mich deine Wege. Lehre mich richtig zu reagieren. Lehre mich im richtigen Augenblick dort zu sein, wo du mich haben willst. Wo Vergebung stattfinden kann. Bei der richtigen Person, in der richtigen Situation. Wo der keine Waffen hat und du hast keine Waffen. Verstehst du, wo nichts Übles passieren kann. Wo du geknickt bist und wo der andere auch geknickt ist. Die richtige Stunde, dieses göttliche Timing. Lehre mich richtig zu verhalten. Weißt du, wie das alles gewesen ist? Komm, und dann groß diskutieren. Eigentlich, wenn es um Vergebung geht, dann wird nicht über die Sünde diskutiert, was passiert ist. Jesus hat nicht über die Sünde diskutiert. Vergebung ist etwas anderes, dass man gar nicht mehr drüber spricht. Wenn du noch, solange du noch über deine Sünde oder das Übel oder das Verbrechen oder was auch da passiert ist, oder darüber redest, hast du noch keine Vergebung erlebt. Vergebung ist ausgelöscht, wieder gut gemacht. Weiß gar nicht mehr, was da gewesen ist überhaupt. Das ist Vergebung. Da ist ein Blackout. Das ist Vergebung. Herr, lehre mich deine Wege. Vergebung ist ein heikles Thema. Muss richtig angegangen werden. In einem demütigen Geist, in einer demütigen Verfassung. Nicht ich habe Recht oder der hat Recht oder die haben Recht. Nur Gott hat Recht. Das ist, wie man an die Vergebung rankommt. Demütiger im Geist. Nicht so von oben herab. Du hast mich verlassen. Oder du hast mir nicht geholfen. Du warst nicht bei mir, als ich dich gebraucht habe. Verstehst du, von oben herab. Als Besserwisser. Oder Selbstgerechter. Das große Problem in christlichen Kreisen ist Selbstgerechtigkeit und Stolz und Hochmut. Ich, die sind schuldig. Dieses Schuldverschieben. Eva, die Schlange war es wieder. Und bei der Schlange war die Maus wahrscheinlich, die sie gefressen hat. Irgendjemand wird es gewesen sein. Weißt du, Vergebung ist ein heikles Thema. Da muss sehr viel gebetet werden, bis man zur Vergebung übergeht. Muss sehr viel im Gebet gerungen werden. So wie Jakob eine ganze Nacht. Er weiß, es wird nicht gut ausgehen. Menschlich wird es nicht gut ausgehen. Aber wenn Gott hier seine Hand ins Spiel hat, wenn Gott eingreift, dann kann noch ein Wunder passieren. Lehre mich deine Wege. Lehre mich deine Methode, Herr. Lehre mich deine Art und Weise, richtig zu vergeben. Und wenn du von Gott belehrt wurdest, wie man vergibt, dann kannst du vergessen, das wirst nicht mehr reden. Dann kannst du den Leuten ins Angesicht wieder gegenübertreten, als wenn es nichts gewesen wäre. Als wenn wir schon seit ewigen Zeiten ewige Freunde sind. Hast du kein schlechtes Gewissen mehr? Der hat kein schlechtes Gewissen, du hast kein schlechtes Gewissen. Dann könnt ihr nebeneinander sitzen, nebeneinander stehen und Gott loben und preisen. Lehre mich deine Wege richtig zu vergeben, nicht mehr nachzutragen. Wenn dir vergeben wurde und du vergeben hast von Gott aus, dann trägst du überhaupt nichts nach. Dann hast du keine Last und keine Belastung mehr und es belastet dich auch nichts mehr. Weißt du, das ist wieder gut, das ist alles gut gemacht. Lehre mich, in deinem Geist zu vergeben, Herr. Mit deiner Liebe zu vergeben, so wie du mir vergibst. Wie hat der Heiland dir und mir vergeben? Sagt er, denk, wo du herkommst, was in einer schmutzigen, dreckigen, sündigen, verdorbenen Welt du gelebt hast, dass du bei den Schweinen dort warst, Junge. Nein, Gott hat uns nichts nachgetragen. Er erzählt gar nicht, ihn interessiert es gar nicht. Er sagt, ich habe dich vergeben. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Halleluja. Verstehst du, das ist Vergebung. Der wird wieder eingesetzt in sein Amt. Der möchte lieber Tagelöhner sein, dieser verlorene Sohn. Aber der Vater sagt, nein, du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Vergebung. Da haben wir noch viel zu lernen. Dass wir uns so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat uns Christus angenommen? Als Sünder, nicht als Heilige. Und Jesus nimmt uns nicht als Heilige an, er nimmt uns als Sünder an. Dieser nimmt die Sünde an, nicht die Pharisäer, nicht die Selbstgerechten. Nein, die Sünde nimmt er an. Wir sollen im Glauben vergeben und ohne Zweifel, wenn wir zur Vergebung übergehen. Ich möchte dir nur hier die Vergebung zeigen, was Vergebung ist, denn die meisten leben ohne Vergebung. Sie haben sich entschuldigt, aber das reicht nicht aus, um die Seligkeit zu erlangen, um glücklich zu sein, um gesegnet zu werden. Weißt du, man muss von Herzen aus vergeben. Von Herzen. Da muss dir ein Stein vom Herzen fallen, sagt man im Volksmund. Im Geist vergeben, im Verborgenen vergeben. Eigentlich richtiges Vergeben passiert in der Kammer, wo kein Mensch sieht und kein Mensch hört und kein Mensch was schmeckt. Dort passiert. Und dann, Herr, ich vergebe meinem Bruder, meiner Schwester. Der ist nicht mehr mein Feind dann und mein Widersacher. Wenn ich vergeben habe, dann ist an mir was passiert, dann sind wir Freunde und nicht mehr Feinde. Vergebung passiert vor Gott und sonst nicht. Nicht groß, weißt du, wir haben christliche Kreise und Gemeinden, da wird öffentlich sich entschuldigt und öffentlich Buße getan. Im Alten Testament, da bekannten sie die Sünden öffentlich, beim Johannes dem Täufer. Aber du musst bei Gott die Sünde bekennen und die Sünde bereinigen und die Sünde in Ordnung bringen. Echte Vergebung geschieht im Verborgenen, ist eine verborgene Handlung, weil Gott verborgen ist. Deshalb geschieht auch die Vergebung dort in seiner Gegenwart, vor seinem Angesicht, in der Gegenwart Gottes, vor seinen Augen. Da kommen doch zwei zusammen in der Gegenwart Gottes und Gott guckt zu und die zwei vertragen sich jetzt wieder. Endlich, Gott sei Dank. Die vertragen sich wieder. Die sind wieder gesund, die sind wieder Brüder und Schwestern. Wie willst du in den Himmel kommen, wenn du dich vergibst? Da ist kein Platz für dich. Da ist kein Platz für dich, tut mir leid. Echte Vergebung geschieht immer in der Dunkelkammer, in der unsichtbaren Welt. Dort passiert Vergebung. Daniel Kapitel 2, Vers 22, da heißt es, er enthüllt, das ist der Heilige Geist, das ist Gott. Er enthüllt, was tief verborgen ist. Weißt du, das muss enthüllt werden, abgedeckt, aufgedeckt. Er enthüllt, was verborgen ist. Er sieht, was im Dunkeln ist. Und ihn selbst umstrahlt ein wunderbares Licht. Plötzlich siehst du dich im Licht Gottes. Und da wirst du immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und immer reiner und immer reiner und immer reiner. Im Licht Gottes. Da verblasst du plötzlich. Und das ist Vergebung. Herr, du weißt alle Dinge, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt es. Was willst du noch von mir wissen? Verstehst? Und wir sehen ihn in diesem Licht. Echte Vergebung ist das Schwierigste, was ein Mensch je tun kann und soll. Und deshalb, die schaffen den Sprung nicht, viele Christen. Weißt du, es ist wichtig, egal ob wir um Vergebung bitten oder Vergebung aussprechen, Vergebung ist Vergebung. Und beide, weißt du jetzt, der ist schuldig an mir geworden. Ich darf dir nur eines sagen, wenn du genau die Sache untersuchst, du bist auch schuldig. Verstehst du, zum Beispiel, wenn Mädchen oder Frauen vergewaltigt worden sind, die haben sich vielleicht anzüglich gekleidet und dann sind sie vergewaltigt worden. Du solltest so wie Pippi Langstrumpf einen schwarzen Zahn haben, dann wird dich niemand vergewaltigen. Verstehst du, aber wenn du dich adrett machst und schön machst und so weiter, oder wenn du voll Taschengeld da durch die Gegend läufst, so ganzen Patzen Dollarnoten, da wundere dich nicht, wenn du überfallen wirst. Weißt du, wir versuchen vielfach und kommen zu Fall. Nicht nur und führen uns nicht in Versuchung, sondern wir versuchen viele Leute. Wir reden frech oder motzen auf oder regen uns auf oder rebellieren gegen was. Und dann kommt Pro und Contra. Und dann schaukelt man sich hoch. Und so wird man schuldig. Also nicht der, wo schuldig geworden ist, ist schuldig, sondern auch der, an dem man schuldig geworden ist, der selbst eingebrockt. In aller Liebe. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Auch die Sünde kommt von nichts. Verstehst du? Da ist irgendwo eine Ursache. Nur nebenbei. Nur Gott kann uns dabei helfen, zu sehen, ja, ich bin auch schuldig, dass er sich an mir vergriffen hat. Dass er sich an mir versündigt hat. Ja, ich habe auch was. Guck mal, jetzt sind zwei Leute bei mir in der Nähe erschossen worden. 43-Jährige und ein 26-Jähriger. Bei mir um die Ecke gerade. Weißt du, und rausgekommen ist, das sind Drogendealer gewesen oder hat mit Drogen was zu tun gehabt. Auch von der Straße erschossen. In der Nachbarschaft. So friedlich, wie ich dort hinten wohne. Nur als Beispiel. Und jetzt, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, was passiert ist zuerst einmal. Aber die waren in der Drogenszene verwickelt. Vielleicht irgendwo was schuldig geworden. Irgendwas verpetzt oder zu viel gewusst. Verstehst du, viel gewusst? Manche haben zu viel gewusst und wissen zu viel. Und schnattern zu viel. Und verbrennen sich dann den Mund. So, die Schuld muss zuerst einmal erkannt werden, bevor sie vergeben werden kann. Sich bewusst machen. Ich bin ja mitschuldig an der ganzen Geschichte. Wo ein Topf ist, da ist auch ein Deckel. Sagt man im Volksmund. Also, da kannst du nicht sagen, der ist nicht schuld. Wenn meine Kinder sich mal gestritten haben, hat meine Frau mir gesagt, ja, und was hast du gemacht? Ich habe ihm das Spielzeug nicht gegeben. Verstehst? Was verweigert? Es gibt so viele Dinge. Was hast du gemacht? Und die Frage ist, der hat sich an mir versündigt. Und jetzt würde ich die zweite Frage stellen, ja, und was hast du gemacht? Du warst nicht die Heilige unter der Heilige. Denn sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten, dass keiner der gerecht sei und nicht einmal einer. So, Esau hasste den Jakob. Und Jakob, der wollte den Segen von Esau haben. Der Esau war der Gesegnete. Der wollte was haben, was ihm nicht zustand, was er nicht hatte. Er war neidisch. Und das Übel beim Jakob war Neid. Der hat den Erstgeburtssegen und ich nicht. Und Neid ist die Wurzel alles Übels. Du siehst also, tu nicht so scheinheilig. Tu nicht so scheinheilig. Geh in dir. Und was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Also ich werde nie vergessen. Und dann hat meine Frau dann gesagt, dann hast du auch kein Recht da, jetzt sich aufzuregen. Du hast auch was gemacht. Du hast ihm nicht gegeben. Das gehört ihm. Du dachtest, das ist dein Spielzeug. Nur nebenbei. Hass saß in der Familie. Weißt du, manchmal wundern wir uns, warum ist das, das sind Spannungen. In der Familie ist dann Hass. Einer hasst den anderen, einer mag den anderen nicht. Auch in den christlichen Kreisen. Hass. Und das richtet Unheil und Unglück. Das pflanzt sich fort. Weißt du, Hass muss beseitigt werden. Esau hasste den Jakob. Auch, er hat sich versöhnt. Aber dieser Hass ist bei Esau geblieben, trotzdem. Auch wenn der liebe Gott das gefügt und geleitet hat. Denn wir lesen später, Edomiter, die Nachkommen Esaus, die hassten die Juden. Haman war ein Edomiter. Herodes war ein Edomiter. Hasste sogar Jesus Christus. Das pflanzt sich im Blut vor. Weißt du, in der Zeit, wo diese Spannungen sind, zwischen Esau und Jakob, das sind 20 Jahre, da, pass auf, wenn ich den Jakob erwische. Verstehst du, in der Familie, der hat auch 12 Kinder gehabt, der Esau. Verstehst du, da ist dieser Hass gewachsen. Dieser Hass hat sich entwickelt, sich fortgepflanzt in den Kindern. Er hat Vergebung, aber die Kinder nicht. Er ist versöhnt, aber die Kinder sind nicht versöhnt. Verstehst du, das pflanzt sich fort. In der Zeit, wo man gesündigt hat und wo das alles so schwellt und sich entwickelt, das Unkraut wächst weiter. Die Sünde wächst weiter. Und die Sünde verpflanzt sich durch das Blut, durch die Familie. So, da muss jeder Einzelne plötzlich selber raustreten und ich versöhne mich jetzt mit ihm. Und ich mache Frieden. Gott macht Frieden. Dieser Hass. Hass ist eine ganz schlimme Sünde. Verborgene Sünde, keiner sieht es. das kocht in mir. Weißt du, du kannst nichts ungeschehen machen. Und der hat bestimmt, der Esau am Tisch zu Hause, geflucht über diesen Jakob, der jetzt ist abgehauen, verstehst du? Da geht der Stiften, zuerst mal luchst er mir den Segen ab und jetzt haut er ab. Ja, da wurde geredet. Und da wurde viel geredet. Und das trägt jetzt die Frucht. Und da wundert man sich, warum geht's uns so schlecht? Esau hat sich mit Jakob versöhnt. Aber das muss jeder Einzelne jetzt sich versöhnen von der Sippe. Gott muss die Schuld in unserem Blut reinigen. Blutwäsche. Ja, Blutwäsche. Auslöschen, zurücksetzen, ausradieren, ungeschehen machen, auslöschen. Das muss der Heilige Geist machen. Das kannst du und das kann ich nicht. Weißt du, jetzt muss ich aufhören, die zu hassen. Die Juden, die Deutschen und die Deutschen, die Juden. Die müssen aufhören. Oder die Deutschen, die Russen und die Russen, die Amerikaner. Da muss Gott die Herzen umformen. Ohne eine Veränderung im Herzen wird der Hass weitergehen. Und die nächste und übernächste, auf jeden Fall die übernächste Generation, die geht wieder los aufeinander. Wenn Gott da nicht ein Wunder schafft. So war es hier beim Esau. Die Schuld muss im Blut, also in der Ausgangslage, wieder zurückgebracht werden, alles wieder in Ordnung gemacht werden. Die Schuld muss aus dem Gedächtnis gelöscht werden, der Familie, der Sippe. Danach kommen. Unsere Schuld muss einfach ausgelöscht sein, egal was ist, sonst wächst es über unseren Kopf und entwickelt sich weiter in Eigendynamik. Psalm 38, Vers 5, sie wiegt zu schwer, sagt David. Ich kann sie nicht mehr tragen. Sie wiegt zu schwer. Nur wenn Gott eingreift, dann schaffen wir das. Wer kann das auslöschen, das, was geschehen ist zwischen Jakob und Esau? Wer kann das auslöschen, was geschehen ist zwischen Josef und den Brüdern? Nur wenn Gott uns die Schuld vergibt, dann haben wir wieder die Freude der Vergebung. Dann haben wir die Freude der Vergebung. Da gibt es keine Anklage mehr. Da ist kein Unrecht mehr gewesen. Ist alles in Ordnung. Mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade ist alles wieder gut. Weißt du, das Geschrei der Unschuldigen ist ganz, wiegt bei Gott sehr schwer, das Geschrei der Unschuldigen. Weißt du, wir können jetzt dahergehen. Viele wundern sich, warum in unserem Volk Depression ist und warum das ist bei Frauen, vielfach Frauen vor allem, warum sie diese und jene Leiden haben. Guck mal, wie viele Abtreibungen haben wir im Volk? Wie viele Abtreibungen? Und diese Kinder, die nicht geboren worden sind, diese Kinder, die haben eine Seele gehabt. Und die schreien zu Gott und klagen an. Da brauchst du nicht groß beten, lieber Herr, hilf da und mach das und das. Ihre Gebete sind schon dort angekommen. Die leben ja nicht mehr. Die sind schon bei Gott. Und die schreien. Und die blockieren unsere Gebete, blockieren unseren Glauben, blockieren den Segen Gottes. Zu schwer ist mir die Sünde. Psalm 103, Vers 3 bis 8, aber ich fliege nur rüber. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte da bestehen? Weißt du, wir brauchen Vergebung und wir brauchen die Dinge Lösung. Sogar viele Heilungen passieren, wenn wir Dinge Gott abgeben. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn, da kommt eine Frau, bringt ihr Kind mit, die im Stahlkorsett, vielleicht so 7, 8 Jahre altes Mädchen, im Stahlkorsett. Und ich bete und dann zeigt Gott mir plötzlich, und das ist, wie Seelsorge passiert, wie Gott hilft und wie Gott die Dinge aufdeckt. Dann sehe ich ein Baby auf dem Arm, aber totes Baby. Sage ich, Mutti, fragt die Frau, die kam von Pforzheim. Dann sage ich, Mutti, ist bei euch eine Totgeburt? Hast du abgetrieben? Fehlgeburt? Was ist das? Dann sagt sie, nein, weiß ich nicht. Und dann bete ich weiter für das Mädchen, ich bete für das Mädchen. Und dann bete ich und sage, lieber Gott, und dann sehe ich wieder ein totes Kind. Und das Kind hängt über die Arme der Mutter, tot. Sag mal, bei euch muss doch jemand gestorben sein. Ein Kind, eine Abtreibung, Fehlgeburt oder sowas. Irgendjemand ist es. Irgendwas ist in dieser Richtung. Weiß ich nicht, dass ich hier was wüsste. Fromm natürlich. Alles Jesus abgegeben. Und das, was war, ich habe alles Jesus abgegeben. Dann bete nochmals. Und das dritte Mal, wenn Gott dreimal etwas zeigt, dann ist es eine ernste Sache, mache ich nicht mehr weiter. Dann habe ich gesagt, Schwester, ich bete jetzt nicht für das Kind. Da ist irgendetwas, Totgeburt. Dann fragt sie mich, was ist Totgeburt? Ich habe gesagt, wenn ein Kind er ohne sich stranguliert hat oder sonst irgendwie die Geburt nicht überlebt hat, tot zur Welt kam. Ja, der hat sich um den Hals da, was weiß ich, Nabelschnur gehabt und stranguliert kam er zur Welt. Soll das sein? Aber das liegt schon 15 Jahre zurück. Ich sagte, das spielt keine Rolle, kann nur 100 Jahre zurückliegen. Und dann haben wir das Baby, das kam tot, das Baby Jesus abgegeben. In die Hände Jesu gelegt. Du musst die Mutter gesehen haben. Das war eine Italienerin, doch dazu. Verstehst du? Die sind emotionell. Die hat nicht mehr aufgehört. Und ist heimgefahren. Ja, für das Mädel nicht mehr gebetet. Ja, kam nicht mehr dazu. Die war so, geht nach Hause. Ein paar Tage später ruft sie mich an. Bruder Matthäus, du wirst nicht glauben, es war August. Du wirst nicht glauben, unsere Tochter hat draußen gespielt. Plötzlich kam sie und sagt, Mutti, hol es, die Stelle, mach das raus. Ich kann das nicht, das juckt, das ist zu heiß und so weiter. Und ich kann alles machen. Mein Rückgrat ist in Ordnung. Und die war von dem Augenblick geheilt, die ist heute arbeitet in der Mission des Mädels. Verstehst? Gott hat geheilt. Wir haben das Problem gelöst. Jetzt habe ich nicht verstanden, was ist da los? Was ist da falsch gelaufen? Dann hat Gott mir ein Bild gegeben. Motorradfahrer. Dann sehe ich, wie das Kind, das jetzt lebt, als Motorradfahrer fährt und dann das vorhergehende Kind hält sich fest als Beifahrer und krallt sich. Und die meisten Rückenleiden, Hüftleiden und all diese Leiden hängen davon ab, weil die Mutter eine Fehlgeburt, Totgeburt oder Abtreibung hatte. Weil das Kind versucht, sich festzuhalten an deine Hüfte, also weil du jetzt zur Welt gekommen bist. Versucht, sich festzuhalten. Und deshalb, das ist nichts anderes. Aber wenn du die Sachen Jesus abgibst, und dafür ist Jesus da. Ich werde nie vergessen, ein Hippie bekehrt sich bei mir in Stuttgart aus der Drogenzeit, steht auf, sagt, ich möchte beten. Er sagt, ja, gern, du kannst gerne beten. Steht da vorhin, lieber Heiland, du bist die größte Müllhalde des Universums. Ich kann meinen Müll bei dir abladen. Und das ist Jesus, Halleluja. Du kannst den ganzen Müll bei Jesus abladen, deine ganzen Sünden. Ganzen Sünden. Und Heilung kommt, wenn das abgegeben wird an Gott. Das Unrecht, die Ungerechtigkeit, wenn keine Anklage mehr da ist, wenn sich niemand an dir festkrallt. Manche haben Herzverklemmungen und Atemprobleme und Asthma und so weiter. Da klammert sich jemand um deine Brust, hält sich fest, lässt dich nicht los. Wenn du die Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte bestehen? Aber bei dir finden wir Vergebung, damit wir dich ehren und dir gehorchen. Du bist die größte Müllhalde des Universums. Ich sehe noch heute diesen jungen Mann, war sehr dürr, kam von Afghanistan, Kabul auf der Drogenstraße, kam und hat Jesus erlebt und er preist Gott. Ich darf abladen meine Sorgen, mein Kummer. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, heißt es weiter hier. Ich warte auf sein helfendes Wort. Weißt du, Gott muss uns das helfende Wort, das heilende Wort bringen. Das befreiende und tröstende Wort, dieses reinigende Wort. Ich warte auf dein helfendes Wort. Vergebung muss Stück für Stück von Gottes Geist geleitet werden. Jetzt das und jetzt das. Und so muss das Puzzle zusammengefügt werden von Gott. Das kannst du nicht. Da wirst du noch immer Löcher finden. Was nützt es, ich vergebe dir und hier ist nichts heil geworden. Nichts in Ordnung gekommen, alles nur zugedeckt. Wir bringen alles unter das Blut Jesu. Vergiss, das ist Käse. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Nicht nur reden und schwätzen und sündigen und dann, wir bringen alles unter das Blut Jesu. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Verstehst? Ablasshandel. Der Glaube, Vergebung ist kein Ablasshandel, Leute. Ja, ich mache jetzt was für die Mission. Gott will nicht, dass du was für die Mission tust. Du sollst für deine Seele was tun. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und dem Schaden an deiner Seele? Vergebung hat Tiefenwirkung. Zugedeckte Schuld ist so wichtig, dass dieses Geschwür entfernt wird. Nicht nur, dass zugedeckt wird. Weißt du, und plötzlich wird die Beule größer und größer und größer. Diese bittere Wurzel bis in Zehenspitzen. Zugedeckte Schuld ist noch lange keine bewältigte Vergangenheit. Und du hast Probleme und mit diesen Problemen wirst du nicht fertig. Geh in dir, liebe Seele, geh in dir. Einfach nur zu sagen, ich vergebe dir oder vergib mir, reicht nicht aus. Da ist so viel unter den Teppich gekehrt. Glaub mir das. Und das schwellt weiter. Und wo kommt dieser Geruch daher? Da ist irgendeine Leiche unten irgendwo. Verstehst du, wo kommt dieser komische Geruch? Wo qualmt es her? Weil ich vergebe dir, ist das Übel noch nicht ausgemerzt. Das Übel muss ausgemerzt werden. Die Ursache für das Übel muss beseitigt werden. Es ist oberflächlich, was passiert, Gott sei Dank. Das ist schon etwas Großartiges. Aber Gott möchte noch tiefer. Wurzelbehandlung nennt man sowas. Und davor haben die meisten Angst. Wurzelbehandlung. Vergebung ist ein Prozess. Es geht nicht sofort, dass man aus dem Ärmel schüttelt und sagt, ich vergebe dir. Oder bitte vergib mir. Und man sagt gar nicht, was, wo, wie. Das Übel ist noch da. Wir müssen nicht nur Vergebung haben, sondern erlöse uns von dem Übel, erlöse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet, was Jesus gelehrt hat. Nicht nur Vergebung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann heißt es, und erlöse uns vom Übel. Ich lasse das mal das alte Vaterunser noch gelten. Übel, erlöse uns von dem Übel. Und was ist das Übel? Gott will auch den Schaden wieder gut machen, der da entstanden ist. In Lukas Kapitel 22, 50, Vers 50 und Johannes 18, Vers 10, ist eine ganz interessante Geschichte, ist das letzte Heilungswunder Jesu hier auf Erden. Also wo Jesus auch leiblich geheilt hat. Da ist das Ohr des Malchus, wo der dann ansetzt, als Petrus das Ohr abhaut. Petrus war nicht zimperlich. Weißt du, er war nicht zimperlich. Kämpfte für Jesus, verteidigte Jesus, eifert für Jesus, löst sein Versprechen ein und wenn dich alle verlassen, ich nicht. Siehst, war fanatisch. Er glaubt, er tut was Gutes. Wenn er da, weißt du, er wollte eigentlich den Mann Schädel durchschlagen, aber das Schwert ist ausgerutscht und das Ohr ist weg. Weißt du, Petrus hat hier einen Menschen geschändet, diesen Knecht des Markus, und das war kein gewöhnlicher Knecht, das war der oberste Diener des hohen Priesters. Das war der Anführer von dieser Clique da. Den hat er erwischt. Er war nicht irgendjemand, er war der Kommandant des hohen Priesters und dem haut er das Ohr ab. Dir nichts, mir nichts. Hat jemand geschändet? Wie viele Menschen, jetzt gehen wir ganz ehrlich, muss nicht sagen Handstecken oder was sagen, wie viele Menschen haben wir schon geschändet? Geschadet, will man das besser Deutsch sagen. Wie viele Menschen, wie viele Familien, Mann, Frau, Kinder, schon da angefangen, wie viele Geschwister in unserem Umkreis geschadet, wie viel Schaden haben wir angerichtet? Ohren abgehauen, Nasen abgehauen, Finger abgehauen, Zunge abgeschnitten. Kann alles passieren. Petrus war radikal. Weißt du, in unserem Glauben, ich gehe, mache eine ganze Sache für den Herrn Jesus. Das wollte er im Fleisch. Und hast du das auch nicht wollen, eine ganze Sache für Jesus machen? Der hat im Fleisch geeifert. Und das soll Sünde sein, im Fleisch eifern. Ich habe ja gesagt, alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, ist Hexerei. Ist Sünde, ist vom Teufel. Alles, was nicht vom Heiligen Geist ist, ist negativ. So, er war ein religiöser Fanatiker und richtet so einen Schaden an. Zerstört den Knecht des hohen Priesters. Der Herr muss das Ohr ansetzen und der Herr Jesus heilt einen Feind des Glaubens, der Gemeinde. Das letzte Wunder auf Erden, das letzte Wunder Jesu hier auf Erden geschieht an einem Widersacher. Der will Jesus verhaften. Dieser Malchus tat einen Befehl vom hohen Priester. Warum tat er das? Jesus wolle zeigen, tu ich diene auch den Feinden. Auch den schlimmsten Feinden, die sogar mich verhaften wollen. Und dann nimmt er das Ohr und klebt wieder an. Weißt du, warum tut er das? Er dient seinen Häschern, seinen Widersachern. Der Herr Jesus dient den Widersachern. Ja, bitte. Aber du siehst, der Herr Jesus macht den Schaden an Petrus. Gut, was wäre aus dem Petrus geworden, wenn jetzt der hohe Priester rauskriegt, der hat meinem Knecht das Ohr abgehauen. Verstümmelt. Jesus repariert den Schaden, was der Petrus anrichtet. Und wie viel Schaden muss der Herr Jesus an mit uns zusammen oder wegen uns. Weißt du, da geht er durchs Leben, da muss er was ankleben und dort muss er was ankleben und da muss er was ansetzen und da muss er was geben. Ja, was glaubst du, was du alles angestellt hast im Laufe der Zeit? Und was Jesus wieder gut machen musste, das konnte Petrus nicht mehr wieder gut machen. Das ging nicht. Das kann nur der Heiland wieder gut machen, das Ohr ankleben. Der Mann wäre verstümmelt gewesen. Und so viele, an denen wir uns versündigt haben, sind verstümmelt, geschädigt für den Rest ihres Lebens, wenn Gott nicht ein Wunder tut, wenn Jesus nicht eingreift. Wie oft und wie viel hast du schon Rufmord begangen? Verstehst du, da kauft keine Sau mehr von dem was ab. Jemand zerstört, geschädigt durch irgendein Gequatsche. Und ja, es tut mir leid, was ich über dich gesprochen habe. Ja, das soll dir bitter leid tun. Da sollst du nicht mehr schlafen können, bis die Sache in Ordnung gebracht worden ist. Ja, es tut mir leid, Bruder Matthäus. Gericht und Erlösung ist eine ganze Sache. Das kann nur der Herr bewirken. Vergebung ist nicht nur Theorie, ich vergebe dir, sondern auch eine ganz praktische Folge. Und geh hin und bring es in Ordnung. Als der Zachäus sich bekehrt, weißt du, da muss man nicht viel sagen, wenn einer sich richtig bekehrt, da muss man nicht vorbeten, mach das, mach das, mach das. Da sagt, und so ich jemand betrogen habe, und so ich jemand das und das und das, gebe ich so und so viel zurück. Und den Rest gebe ich den Armen. Es ist nicht nur theoretisch. Viele bleiben bei der theoretischen Seite. Ich vergib dir. Vergib mir bitte. Da kullern vielleicht noch ein paar Tränen, aber passiert nichts. 1. Johannes 1, Vers 9. Hör mal, das ist so wichtig. Ich habe heute jemand vorgelesen, diese Stelle noch. Weil jemand konnte nicht mit seiner Vergebung zurechtkommen. Wenn Gott uns die Sünden vergibt, sind sie uns vergeben. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er vergibt uns nicht nur unsere Sünden. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also da musst du schon auspacken und sagen, was Sache ist. Tacheles reden. So, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann, der Vers ist nur die eine Seite, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Luther übersetzt Untugend, ist genau das Gleiche. Aber Ungerechtigkeit. Es reicht nicht aus, nur Sündenvergebung allein zu haben und vergibt uns unsere Sünden. Wir müssen von dieser Untugend gereinigt werden. Beim nächsten versündigen wir uns wieder. Wenn wir nicht gereinigt sind, machen wir die gleichen Fehler übermorgen wieder. Wir brauchen auch die Reinigung von der Ungerechtigkeit. Verstehst du, mir gefällt diese Übersetzung, gute Hoffnung hier, Ungerechtigkeit. Von dieser negativen Einstellung, von diesem Hass oder was es auch immer ist, diese Ungerechtigkeit, der Schuldige und der Verletzte muss von dem Bösen gereinigt werden. Der eine wie der andere, beide. Beide, der Betroffene und der, den getroffen hat, müssen erlöst werden. Wir müssen von der Schuld gereinigt werden. Die Schulden müssen bezahlt werden. Gewiss, der Heiland hat bezahlt. Der Herr Jesus hat alles gut gemacht, damit du hingehen kannst und sagst, guck mal, der Herr hat mir das gezeigt, der Herr hat mir das offenbart und ich bitte um Vergebung. Und der Herr muss dann diese Sache regeln wieder, managen. Wie die Schwester gesagt hat, glatt bügeln, ausebnen, plätten, wird man hier in Berlin sagen. Plätten. Ja. Der Dieb muss zurückgeben, was er gestohlen hat. Der kann nicht sagen, der Herr hat mir vergeben. Und sitzt weiter auf das gestohlene Gut. Auf das Handy und telefoniert weiter. Der Schaden muss ersetzt werden, Leute. Ich habe mal in der Hippie-Zeit, in dieser Hippie-Bewegung, habe ich eigentlich mal diese Wiedergutmachung, dieses Thema mal behandelt. Dann steht ein paar Tage später in der Zeitung, dann sage ich, da schreibt jemand in der Zeitung, ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt sind Leute zu mir gekommen oder zu uns gekommen bei der Straßenbahn und Busfahrt, die haben ganzen Monat oder ganzes Jahr bezahlt, wir sind schwarz gefahren. Oh, was ist da los in der Stadt? Leute bezahlen ihre Schwarzfahrerei. Jemand anders, der bringt was zurück, was er gestohlen hat, wieder Gutmachung. Du, das gibt Revolution. Die Zeitung hat geschrieben, die Stuttgarter Zeitung hat einfach fleißig geschrieben, was da passiert. Und die waren alle im Jesus Center, also bei uns in unserer Teestube. Und die haben diese Predigten gehört von Wiedergutmachung. Wieder in Ordnung bringen. Da, wo man schwarz gefahren ist. Es kann passieren, dass du mal schwarz fährst. Verstehst du? Aber es gibt beruflich Schwarzfahrer. Oder es gibt andere Dinge. Ich will da gar nicht erwähnen. Du weißt, was deine Sünde ist, dein Übel ist. Es reicht nicht aus, vergib. Ich habe dich bestohlen. Verstehst du? Du musst mir auch wieder zurückgeben, was du mir geklaut hast. oder mir ersetzt. Und was du mir geklaut hast, musst du sogar mir viermal mehr ersetzen, nach der Bibel, nach dem Gesetz, wenn du im Alten Testament leben würdest. Viermal, dass ich mir viermal kaufen soll. Das, was du mir geklaut hast. Psalm 103, Vers 5, 3 bis 5. Und hier sehen, was die Vergebung beinhaltet. Leute, Vergebung ist mehr als nur Hand auszustrecken. Vergib mir. Und in die Augen gucken. Nicht einmal das. Manche gucken einem nicht einmal in die Augen. Weißt du, wenn du richtig um Vergebung bittest, dann kannst du dem anderen auch in die Augen gucken. Das ist in Ordnung. Wenn du ehrlich meinst, aber die meisten meinen es nicht ehrlich. Die tun nur so. Sind ja Heuchler. So, Psalm 103. Ich sage das, weil ich aus Erfahrung spreche. 40 Jahre Pastor. Was glaubst du, was ich schon alles erlebt habe? Ich halte sowieso von vielem nichts. Weil ich weiß, die Leute sind nicht ehrlich. Die wollen's. Aber da ist eine Bremse, das hält was. Der Teufel hält ihnen die Augen, deshalb können sie dir nicht in die Augen gucken. Weil der Teufel die Augen hält. Die sehen's. Das ist nicht in Ordnung so. Aber, naja. Lassen wir mal. Psalm 103. Der dir alle deine Sünden vergibt. Gott vergibt uns grundsätzlich die Sünde. Wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber es bleibt nicht bei der Vergebung. Deshalb ist die Heiligung so wichtig. Und Predigten wie diese sind wichtig, dass du sie hörst. Alle deine Sünden vergibt er und so weiter. Aber jetzt kommt die Reinigung und heilet alle deine Gebrechen. Zur Vergebung muss Heilung stattfinden. Heilung der Beziehung, Heilung des Einbruchs, wo die Sünde eingebrochen ist, was die Sünde zerstört hat, was für Schaden sie angerichtet hat. All das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Er heilt alle Gebrechen. Vergebung ist eine Sache, aber Vergebung ist ein ganzes Paket. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Deine Schuld hat dich verdorben, dich in eine Sackgasse geführt, hat deine Berufung verdorben, deine Zukunft verdorben, eine ganze Fehlentwicklung in deinem Leben eingeleitet, dich zum Verbrecher gemacht, der dein Leben vom Verderben erlöst. Sündenvergebung ist eine Sache, aber jetzt muss dein Leben davon erlöst werden, dass du kein Verlangen mehr hast, diese Dinge mehr zu tun. Verstehst du, das steckt in einem drin. Sünde steckt in einem drin. Das muss entfernt werden. Der dich von deinem Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du, in diesem Paket, Psalm 103, da steckt so viel Potenzial drin. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Vergebung ist mehr als nur Schuldenerlass. Es ist, dass du wieder das wirst, was du schon vor dem Sündenfall gewesen bist. Vor dem, bevor es das passierte. Bevor du da hineingeschlittert bist, dass du wieder so bist, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Krön dich wieder mit Gnade und Barmherzigkeit. Dass du wieder vor Gott als Heiliger stehst. Du stehst vor Gott zwar als Sünder, und ich muss euch ehrlich sagen, wir stehen vor Gott als Sünder, bloß ohne Sünde. Wir stehen vor Gott ohne Sünde. Die Sünde ist weg, abgewischt. Und ich stehe vor Gott als ein gekrönter Sünder, als ein begnadigter Sünder. So stehe ich vor Gott. Und er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Du, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Junge, red nicht so viel. Verstehst du, plötzlich redet Gott für dich, streitet Gott für dich. Da musst du nicht dich rechtfertigen, was du bist und was du nicht bist. Du kriegst, bekommst wieder deine Krone, bekommst die Gnade, bekommst wieder die Barmherzigkeit Gottes. Toll, finde ich. Und dann geht es weiter. Echte Vergebung beinhaltet noch viel mehr. Der deinen Mund fröhlich macht. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Oh, Halleluja. Lob und Dank. Verstehst du das? Macht meinen Mund fröhlich. Macht mich positiv. Macht mich, ja, bringt mir Lebensfreude wieder. Ich atme auf, ich lebe auf. Macht meinen Mund fröhlich. Ja, ich habe Buße getan. Weißt du, das ist zu wenig. Nur Buße tun, wir brauchen auch die Freude der Buße. Die Freude der Buße, mir ist die Schuld, die gegen mich stand, die ist zerrissen. Echte Vergebung macht aus dir etwas. Da geht es noch weiter, wir sind noch nicht fertig, liebe Brüder und Schwestern. Da heißt es weiter, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Frisch, aktiv, visionär, prophetisch. Du hast wieder Zukunft, bist wieder leistungsfähig, kannst wieder was. Das, was ich vorher blockiert und gebremst und ausgebremst hat, plötzlich kannst du mit deinem Gott über die Mauern springen. Das ist Vergebung, Leute. Das ganze Paket. Nicht nur, oh Gott, vergib mir meine Sünden. Ich bin ein elender Sünder. Gott will keine Sünde haben. Gott will geheiligte Menschen haben. Vollkommen vollendete Menschen. Deine Vergebung muss vollendet werden, vollbracht werden. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Ui, ich sehe, dass ich noch so viel habe. Vergebung ist was Großes, ein großes Thema. Mich bewegt Vergebung. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Jetzt aber kehrt um und wendet euch zu Gott, damit er euch die Sünden vergibt. Damit die Zeit der Erquickung, die freundliche, die gute Zeit zu euch kommt. Damit wir wieder leben und das Leben gestalten können. Wir wundern uns manchmal über unser Leben. In 2. Samuel, Kapitel 21, ist eine interessante Geschichte. Da sind schon 3 Jahre Hungersnot im Königreich David. 3 Jahre ist Hungersnot. Und man fragt sich, warum ist die Hungersnot? Warum geht es uns so dreckig? Und du fragst dich vielleicht, die Zeit des Auflebens, des Aufatmens fehlt. Und hier Kapitel 21, Vers 1, es war eine große Hungersnot zur Zeit Davids. 3 Jahre nacheinander, jedes Jahr Hungersnot, die Ernte war nichts. Und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach zu ihm, pass auf, wenn du das Angesicht des Herrn suchst und der Herr zu dir spricht, kann es sein, dass er dir die Wahrheit sagt. Aber die Wahrheit ist das, was dich frei macht, Bruder, Schwester. Auf Saul und auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Die Gibeoniter, ganz kurz, die haben einen Vertrag gemacht, sie haben den Vertrag erlogen. Verstehst du, es war nicht aufrichtig und ehrlich, was sie gemacht haben. Da kamen sie, wir kommen von weit her, haben durchlaufende Schuhe gehabt, trockenes Brot und die wohnen gerade um die Ecke. Und die wollten da Pakt, Friedensvertrag schließen mit den Israeliten. Oh, bitte schließ mit uns einen Vertrag. Verstehst du? Und Saul wollte hier die Gibeoniter ausrotten. Und Gott stand zu seinem Wort. Wenn Gott ein Wort gibt und Gott jemand was gesagt hat, das stimmt. Da kann kein König Saul was ändern. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und man bemerke, dass es eine Hungersnot gab. Weißt du, immer wenn Gott in Ordnung bringen will, die Sachen, gibt es immer eine Hungersnot. Finanzielle Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten, welche Schwierigkeiten auch immer. Immer äußere Not, wirtschaftliche Not. Das war auch beim Josef, als sie den verkauft haben, den Burschen, und der Familie Jakob. Verstehst, eine Hungersnot kam. Die müssen hingehen, ob sie wollen oder nicht. Die müssen zum Sozialamt, die müssen zum Arzt, die müssen dorthin. Ob es ihnen passt oder nicht. Die müssen es. Eine Hungersnot. Und Gottes Antwort war für David eine große Überraschung. Es geschieht wegen deinem Vorgänger, nicht wegen dir. Wegen deinem Vorgänger. Was dein Vorgänger gemacht hat, dein König Saul. Der hat das Unrecht eingebrockt und jetzt musst du auslöffeln. Sorge, dass mit diesen Gibeoniter die Sache in Ordnung kommt. Du wunderst dich für vieles in deinem Leben. Weißt du, Vergebung, Versöhnung. Ein Stichwort in der Vergebung ist Versöhnung. Was schlecht war, was nicht in Ordnung war. Weißt du, die Naturkatastrophen, oder das sind nicht nur irgendwelche Naturphänomene, was zufällig kommt. Nein, Gott lässt es zu, damit er zu seinem Recht kommt. Hier handelt der Schöpfer. Er will, dass es wieder gut gemacht wird. Und weißt du, Gott hat Mittel und Wege, um dich in die Knie zu bringen. Gott hat Mittel und Wege, um uns auf den Boden zu bringen. Mit jedem von uns, glauben wir das. Wir brauchen uns gar nichts einbilden. Sogar dieser Jakob, dieser Patriarch. Und da heißt es in Kapitel 2. Samuel, Kapitel 21, Vers 2, da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach zu ihnen, ihr Gibeoniter, ihr wisst, was die Israeliten euch getan habt und so weiter. Und was fehlt, was soll sein? Der Saul wollte euch ausrotten. Weißt du, David reagiert ganz schnell. Und jetzt muss er, um die Hungersnot zu stoppen, denn die 4. Hungersnot werden sie nicht verkraften. Da muss er ganz schnell was tun. Da sprach David zu den Gibeoniter, was soll ich für euch tun? Vers 3, womit soll ich euch Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil vom Herrn segnet? Weißt du, die Gibeoniter, die Übles erfahren haben durch den König Saul, die müssen jetzt die Israeliten segnen. Wenn die es nicht segnen, kriegen sie wieder eine Hungersnot. Nächstes Jahr ist wieder der gleiche Zirkus. Eine ganz gefährliche Frage. Gibeoniter, was muss ich tun? Und es war eine ganz schlimme Sache. Und da hat noch der David dem Jonathan ein Versprechen gegeben. Also ich will auf dieses Thema nicht eingehen. Das würde zu weit führen, aber das kannst du selber nachlesen. Wir möchten, dass das Haus des Sauls ausgerottet wird. Verstehst du? Die Gibeoniter verlangen Ausrottung der Familie Sauls, seine Nachkommen. Und David wusste, ich habe schon genug verloren. Was soll ich noch viel verlieren? Ich habe genug verloren. Und was soll ich noch machen? Und das hat er getan. Und dann hörte die Hungersnot auch auf. Er sorgte, dass wieder das Recht hergestellt wird. Das ist Wiedergutmachung, Versöhnung, Vergebung. Das Recht muss wieder hergestellt werden, was es auch immer ist. Er wusste, nur wenn die Gibeoniter uns segnen, wenn sie sagen, es ist in Ordnung, wir sind zufrieden. Damals galt noch Blutrache. Ein anderes Kapitel. So, David soll sich an die Familie Saul rächen. Echte Vergebung ist Ordnung machen, was es auch immer heißt, auch wenn Blut fließen muss. Hart, aber es ist Gottes Wort. Jetzt im Neuen Testament ist das Blut Jesu Christi geflossen. Hier setzt das Blut Jesu ein für unsere Schuld. Wir müssen nicht mehr Blutrache fordern, einklagen oder sonst was. Der Herr hat es getan. Aber wir müssen die Dinge in Ordnung bringen, Leute. Ohne dem wird nichts passieren, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Und die Schuld muss vor Gott ausgelöscht werden, drüben im Himmel, nicht hier irgendwo. Damit die Schuld, das Endgericht, nicht mehr nochmals irgendwo auftaucht. Und Geschwister, wenn es hier nicht gesühnt wird, das wird in der Ewigkeit nochmals auftauchen. Glaub mir das. Und was ist damit? Und aber das, was du jetzt hier bereinigst, das wird in der Ewigkeit nicht mehr auftauchen. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich diese drei Freunde aufgesucht habe, bin sofort hingefahren und habe sofort mit ihnen gesprochen. Ach, die haben mich bemitleidet und bedauert. Wir haben gehört, was passiert ist und. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Ich möchte Frieden mit euch machen. Und jedes Mal, wenn ich da durch die Gegend nachher komme, durch den Bayerischen Wald fahre oder dort bei Passau meine Freunde besuche, so weiter, da komme ich, ach Bruder, Herr, mal tut es. Da sitze ich mal in irgendwo, verstehst du schon, die Nachkommen. Das ist erstaunlich. Die Nachkommen von denen, da sitze ich mit meinem Sohn in einem Restaurant, ich wollte mal Brathering essen, da sitze ich an einem Tisch und bestelle mir Brathering und dann gucken sie rüber zu mir. Wie waren es die zwei Ausländer, die dort saßen? Oder so Fremde. Und das war das einzige Gasthaus in der Nähe, weit und breit. Und da sitzen da so ganzer Stammtisch und die gucken immer. Und die gucken immer. Und ich gucke auch rüber und dann sagen sie, bist du nicht der Matutis? Sage ich, ja, das bin ich. Komm doch, setz dich hier zu uns rüber. Und dann erzählen sie mir, der eine ist im katholischer Kirchenrat, Gemeinderat und was weiß ich. Wir haben nur noch über den Glauben gesprochen. Die haben genau gewusst, wo ich hingehe, dass ich da in Passau im Gottesdienst gehe und so weiter. Sagt er, geht's noch in Passau? Gibt es noch die Gemeinde in Passau? Die wussten noch ganz genau, Exerzierplatz, dort da war die Gemeinde. Du, die wussten so viel. Ich war so erstaunt. Und das sind die Kinder gewesen von denen, die Nachkommen. So klein ist die Welt. Und weißt du, und wir waren Freunde. Die Bibel sagt auch, macht Freundschaft. Schafft Freundschaften. Es ist so wichtig, Vergebung, Versöhnung. Nicht nur, dass du mit dem versöhnt bist, sondern dass auch die Familien versöhnt sind. Größere Kreise. Gottes Wege sind Wege der Wiederherstellung. Anders als unsere Wege. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott geht ungewöhnliche Wege, wie er manchmal so Leute zusammenbringt. Und manchmal kapieren wir es nicht, weil wir so falsch programmiert sind. Ich denke nur an eine Schwester, da beten wir zusammen. Ich möchte ein lediges Kind. Ich möchte endlich mal meinen Vater wissen. Der war 23, 25, 26 Jahre alt so. Ich möchte meinen Vater kennenlernen. Ich kenne meinen Vater nicht. Ich weiß nur von Mutter was, aber ich habe noch nie meinen Vater gesehen. Also vom Foto mal irgendwo mal gesehen. Aber ich kenne meinen Vater nicht. Und wir beten. Die fährt nach Hause in Spandau, fährt sie in irgendeinem Hochhaus hoch. Und plötzlich stehen die beiden im Aufzug drin. Dann fragte, bist du das und das? Und die war so perplex. Weißt du, wenn Gott den zusammenfügt, das war eine regelrechte Gebetserhörung. Plötzlich stehen beide. Bist du nicht die und die? Ja. Aber die ist ganz schnell abgehauen. Die wollte ihrem Vater gar nicht begegnen. Aber wir haben zusammen gebetet. Ich möchte den Vater sehen. Weißt du, Gott fügt. Und dann sind wir nicht bereit. Und einige Monate später kriegt ihr Gehirnschlag und auf der Autobahn und ist tot. Verstehst du? Aber Gott gibt eine Chance, dass die Familie zusammenkommt. Und Bedürfnis. Man kriegt einen Wunsch. Ich will meinen Vater sehen. Gott erhört unser Gebet. Vergebung zu falscher Zeit, auf falsche Art. kann die Wirkung verfehlen oder Versöhnung. Kann sogar beleidigt sein. Dir. Und dann kommt sie zu mir, ich habe meinen Vater gesehen und ich weiß jetzt, wie er aussieht, aber ich bin davon gelaufen. Musst vorstellen, blöde Gans. Tut mir leid. Gott stoßt sie fast regelrecht drauf. Weißt du, Gott möchte, und da ist die Wunde größer und größer geworden, da hat sie sich Vorwürfe gemacht, warum habe ich so reagiert? Man muss reif werden für die Vergebung. Sie zu geben oder sie zu empfangen, egal was. Nicht nur sagen, ich vergebe dir. Vergebung ist eine ganz schwere Sache, die muss man durch den Heiligen Geist mitbekommen oder lernen. Nicht nur, ich will. Juden haben gesagt, wer kann die Sünden vergeben? Nur Gott. Deshalb, wer kann die Sünden auslöschen? Aus der Erinnerung. Geschwister, es sind Dinge, du hast etwas geguckt, etwas Verbotenes geguckt, vielleicht etwas Grässliches geguckt und es ist in deinem Gehirn eingebrannt. Du wirst nicht mehr los. Auch das muss gelöscht werden, diese negativen Erfahrungen, Informationen, Verletzungen, was es auch immer ist. Herr, lösche das, aber auf deine Art und Weise, nicht wie ich das möchte, wie die Menschen möchten. Zeig mir, das, was du gespeichert hast, muss gelöscht werden auf deiner Festplatte. Hier, die Festplatte ist im Kopf. Und du kannst es nicht ungeschehen machen. Du kannst deine Verluste vielleicht aufarbeiten, aber wie? Aber der Heilige Geist muss alles dazufügen, dass er dich so entschädigt, dass du sagst, es ist gar nicht mehr wichtig. Bruder, ich bin froh, dass du wieder da bist. Mein Sohn ist wieder zurückgekommen. Der war froh, aber der Bruder noch nicht. Vergebung ist, dass du die Schuld nicht mehr weiterschiebst. Dass du sagst, es ist getan. Was passiert ist, ist passiert. Dass du sagen kannst, oh Gott, entschädigt mich über alles. Ich habe auch hier die letzten Tage euch erzählt über Hiob, als der Hiob anfing, für seine Freunde zu beten. Und seine Freunde waren nicht die Liebsten. Die haben dem Hiob Vorwürfe gemacht, ihn angeklagt und so weiter. Und dann fängt er für sie zu beten und Gott wendet sein Schicksal, als er für seine Freunde betet, die ihn so beleidigt haben, so gekränkt haben. Deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wir von Gott so weit hingeführt werden. Hiob, bete jetzt für deine Freunde. Die haben Unsinn geredet. Und du weißt es, deine ganze Freundschaft, dein ganzer Bekanntschaftskreis, der ganze Kaffeekranz, der ganze Stammtisch, die haben nur Blödsinn geredet, die haben mich beleidigt, gekränkt und. Und jetzt bete für die. Nicht nur verschieben, sondern für die Leute beten. Schuld verschieben ist keine Vergebung. Verschobene, unaufgearbeitete Sünden, die waren dann weiter. Ich habe euch gesagt, es geht im Blut weiter. Unvergebene Sünde geht von Generation zu Generation. Und dann wundern wir uns, warum habe ich Misserfolge ständig in meinem Leben? Nur Misserfolg, nur Krankheiten, nur Missbildungen. Warum das alles? Leute, wir sehen in der Bibel so viele Beispiele. Da ist der Absalom, ein schöner, junger Mann, braun gebrannt, wunderbares Haar. Und er hat ein unsichtbares Brandmal und weiß gar nicht, warum. Er rebelliert gegen seinen Vater, weiß gar nicht, warum er gegen seinen Vater so wütend ist. Er ist ja der Erstgeborene, er ist eigentlich viel der Thronanwärter eigentlich, der Linie nach, dem Fleische nach. Aber er rebelliert und da ist eine ganz schlimme Sache passiert, die Sünde vom David. Er hat den Uriah umbringen lassen, auf ganz so böse Art und Weise, hinterhältig, hinterlistig. Und da war er diese Sünde. Er hat Buße getan, aber zu spät. Da sind die Kinder schon alle versaut gewesen. Verstehst du? Man tut Buße, aber viel zu spät. Man geht zum Heiland, aber viel zu spät. Man geht zu der Seelsorge, meistens 7 Jahre danach. Und dann erst, aber viel zu spät. Da ist so viel Unkraut schon inzwischen gewachsen. Schon zu spät. Jede Sünde muss gesühnt werden, muss wie eine Hypothek abgetragen werden. Weißt du, Gott hat mich vergeben. Er weinte und so weiter, als dann die Geschichte mit Bathsheba war und das Kind, das starb und dann der Salomo geboren wurde. Weißt du, Gott rächt sich und dieser Absalom wundert sich, Mensch, was ist mit mir los? Ich bin so ein Rebell. Wie manchmal rebellische Kinder, vielleicht solltest du die Wahrheit ihnen sagen. Vielleicht ist da was passiert, warum mein Sohn, meine Tochter so rebellisch ist. Wer Vergebung nicht erlebt hat, bei dem siegen Ängste, Spannungen oder der Blutdruck steigt hoch. Bei vielen Christen gibt es so viel Unerledigtes. Keiner weiß es. Aber du bist der Mann. 4 seiner Söhne starben vom David, weil er hier diesen Uriah umbrachte, umbringen ließ. So hinterhältig. Joab, lass die Schlacht ganz stark werden. Schick den Uriah ganz weit vorne an die Front. Und wenn er stark wird, zieh dich schnell zurück, dass den Uriah erwischt. Und der Uriah schreibt zurück, alles erledigt. Aber der Fall war bei Gott nicht erledigt. Jetzt fangen die Probleme erst an. Man glaubt, man hat der eine Sünde zugedeckt. Und bei der Sünde ist es immer so, wenn man eine Sünde begangen hat, will man die jetzt zudecken mit der anderen Sünde. Und da kommt dieser Teufelskreis. Man deckt eine Sünde mit der anderen Sünde. Und am Schluss ist der ganze Sündenberg da. So viel Unrechtes, Ungerechtes, wenn es nicht bereinigt wird, verdrängt es. Deshalb, auch wenn es unbewusst ist, du musst dich Gott fragen, was ist mit mir los? Und dieser David, der, als er Absalom nachher tot ist, der sagt noch zum Joab, Joab, tu dem Jungen nichts Böses, diesem Knaben, tu nichts Böses. Der Junge kann nichts dafür, dass er so rebellisch ist. Und als er daher die Totenklage veranstaltet, dann sagt David, oh Gott, ich wäre lieber für dich, für diesen Absalom gestorben. Ich bin eigentlich der Schuldige. Ich hätte dort sterben sollen. Aber jetzt muss mein Sohn dort leiden. Wie oft müssen Kinder für die Sünden der Eltern leiden oder die Enkelkinder? Gott muss uns das Belastende aufdecken, das, was gegen uns steht. Manchmal uns am besten so schnell wie möglich, so früh wie möglich. Der Umgang mit der Sünde will gelernt werden. Wie gehe ich mit der Sünde um? Richtig verstehen, ich habe Fehler gemacht. Viele Fehler, Fehltritte und so weiter sind bereits vergeben, geklärt. Aber jetzt müssen sie bei Gott geklärt werden, in der unsichtbaren Welt geklärt werden. Für manche Sünden, deshalb, du musst nicht alle Sünden gleich dem lieben Gott bringen. Für manche Sünden bist du schon genug bestraft worden. Verstehst du? Durch Verwundungen, Verletzungen, durch finanzielle Ruin, familiären Ruin. Du bist genug bestraft. Für die Sünden musst du nicht mehr büßen. Aber es gibt noch ungesühnte Sünden. Ungesühnte. Du hast für viele Sünden schon Opfer gebracht. Vieles ist im Meer der Vergessenheit von Gott versenkt worden. Aber die Sünde, die der Heilige Geist noch aufdeckt, das ist noch nicht in Ordnung so. Wenn er dich daran erinnert, das muss aufgearbeitet werden. Denn es sind unerledigte Geschichten in unserem Leben, die belasten uns. Meine Gesundheit, meine Finanzen, meine Beziehungen, unsere unerledigten Geschichten wirken sich auf unsere Gefühle aus. Spinne, bin verrückt. Verstehst du? Lobe den Herrn, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Haben wir ja gelesen. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn. Und dann heißt es weiter hier. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich mit Gnaden krönt und der Herrschaftsgerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Der Herrschaft, du nicht, niemand von uns. Der Herrschaft ist. Und es geht hier um die Konfliktbewältigung für unsere Seele. Und so wie unsere Seele sich fühlt, so fühlen wir uns. So sind wir. Vergebung ist als Stück, wo Gott in unserem Leben die Dinge reguliert. Er reguliert. Göttliche Vergebung hat eine ganz große Wirkung auf unser Leben. Deshalb auch mein Thema heute. Auf deinen Geist, auf deinen Körper, auf deine Finanzen, dein Portemonnaie. Du fühlst dich nicht mehr schuldig, wenn die Sünde vergeben ist. Das belastet dich. Du bist ein begnadigter Sünder. Du bist ein Sünder und bleibst ein Sünder, solange du hier im Fleisch noch wandelst. Aber die Sünde belastet dich nicht mehr. Du bist abgeschnitten von der Sünde. Du bist gelöst von der Sünde. Dich kann niemand mehr beschuldigen und sagen, denk mal dran. Du kannst immer sagen, der Herr hat schon an mich gedacht. Der hat es mir vergeben. Heilung ist eine Demonstration der Sündenvergebung. Wenn die Dinge geheilt sind, weißt du, dann sagt Jesus, was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder geh hin und geh heim und trag das Bett, sei gesund und steh auf. Was ist leichter? Ich sage dir, heißt es da, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und er stand sogleich auf von seiner Bahre und alle waren erstaunt und priesen Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen. Nein, du wirst auch sowas nicht sehen, wenn Gott es wirkt. Da bist du erstaunt, der alle deine Sünden vergibt. Für Jesus ist Sündenvergebung kein Wunschdenken, sondern eine Lebensnotwendigkeit. Wenn du weitermachen willst, weiterleben willst, Geh auf die Vergebung ein. Komm zu Jesus und sag, Jesus, vergib mir. Und dann zeigt er, wie sehen die nächsten Schritte alle aus. Wer gesund werden will, soll er zuerst mal Vergebung erleben an sich selbst und an seiner Umgebung, dass alles heil wird. Wer die Pille der Vergebung nicht schlucken will, der kann auch nicht gesund werden. Vergebung ist so wichtig, so heilsnotwendig. Wenn du die Pille der Vergebung nicht nimmst, kannst du alle Pillen von den Ärzten nehmen. Es wird nicht gut werden. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, darauf eingehen, zugeben, nicht davonlaufen, unsere Verfehlungen, alle Schuld ihm bekennen, er wird die Schuld von uns nehmen. Vergebung ist die Entsorgung durch Gott von unseren alten Lasten, die ganzen Altlasten. Wir müssen zuerst also in uns die Vergebung erleben, dann um uns die Vergebung erleben und dann in der Familie Gott vergibt alle unsere Sünden, das ist klar. Aber jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, ich denke, das ist auch ganz wichtig, vor allem Christen. Ich bin manchmal entsetzt, die Christen sind 3 Wochen gläubig, 3 Monate gläubig, 3 Jahre vielleicht gläubig und dann geht es ihnen miserabel. Und ich frage mich, warum geht es den Christen so miserabel? Du kennst ja die Geschichte in der Bibel von diesem Schalksknecht. Du kennst ja diese Geschichte. Dem wurde so viel vergeben und dann kommt so eine arme Frau und sagt, du, ich schulde dir nur ein bisschen was. Ist nicht viel, aber für mich ist viel. Ach, bezahl mir. Wenn du nicht bezahlst, gehst du ins Gefängnis. Und das erfährt dann sein Herr, der ihm so viel vergeben hat. Millionen hat er ihm vergeben. Erfährt es. Dann sagt er, dieser Mann geht ins Gefängnis und der wird den Folterknechten übergeben. Hör mal, Folterknechten. Und er kommt nicht raus, bis er nicht den letzten Heller bezahlt hat. Gab es keinen Cent, aber Heller. Der kommt nicht raus, bis er den letzten Heller. Und viele sitzen jahrzehntelang in der Folterkammer. Sitzen in der Folterkammer. Sie stöhnen und seufzen und klagen und jammern. Sie halten es noch nicht mehr aus in dieser Folterkammer. Halten nicht mehr aus. Dann kommen sie unter das Messer. Alle möglichen Therapien. Vergiss das alles. Müssen alle möglichen Medikamente schlucken. Die noch komische Nebenwirkungen hat, wenn du Beipackzettel liest. Verstehst du, bist du entsetzt. Da wird es noch schlimmer, wie es vorher war. Die ganzen Nebenwirkungen. Sie landen in Psychiatrie, haben allerlei Geschwüre. Die Folterwerkzeuge, weißt du, du kommst nicht raus, weil er nicht vergeben hat, weil er der Frau nicht großzügig gegenüber war. Und Geschwister, das ist, ich habe diese Tage euch gesagt, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch uns gemessen. Verstehen wir das? Wenn der Mensch Gott nicht dran lässt, dann überlässt Gott den Folterknechten das Geschäft. Weißt du, wenn Gott nicht arbeiten kann, dann wirst du bearbeitet. Und dann musst du die Folterknechte dran lassen und dich mit ihnen darum schlagen. Weißt du, Gottes Arbeit, die Folterknechte machen Gottes Arbeit. Die Ärzte, die Gerichte, die Banken, die Plagen, die Unfälle, die Todesfälle, alles Mögliche, die Schwierigkeiten, die Familienprobleme, die tun Gottes Arbeit. Das sind die Folterknechte, liebe Leute. David sagt, ich möchte lieber in Gottes Hand fallen, als in der Hand der Menschen, dieser Folterknechte. Folterknechte kennen keine Gnade, die tun nur ihre Pflicht, Dienst nach Vorschrift. Johannes Kapitel 16, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist, der Tröster, kommt, der wird die Schuld euch zeigen und euch zu der Gerechtigkeit führen. Der Heilige Geist, deshalb lasst den Heiligen Geist an dir arbeiten. Wenn der Heilige Geist sagt, sei großzügig, eigentlich sollten wir großzügig sein und nicht so kleinkariert, spießbürgerlich. Vers 14, Johannes 16, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch weitergibt, das ist alles von mir, von Jesus. Der Heilige Geist muss zeigen, welche Sünden noch bereinigt werden müssen. Die sind die Sünden vergeben. Aber du wirst an ein paar Sachen getestet. Wie verhältst du dich jetzt, Bruder, Schwester? Weißt du, Gott, jedes Mal, wenn Gott dich segnet, hast du einen Test zu bestehen. Gib mir Weisheit, Gott. Und Gott gibt dem Salomo die Weisheit. Und jetzt kommen 2 Frauen, die ein Kind erdrückt haben. Verstehst du? Und jetzt muss er sich beweisen. Kann er was oder kann er nichts? Und wird er jetzt recht urteilen oder nicht? Und dann nimmt er das Schwert und sagt, wir halbieren das Kind. Kennst du diese Geschichte? Der Heilige Geist muss uns dann in der Prüfung beistehen, damit wir die Prüfung bestehen, den Test. Da haben wir das Problem mit dem Absalom und wundert sich. Und du wunderst dich auch vielleicht, warum ist das? Vielleicht von deinem Vater. deine Mutter. Du hast sexuelle Probleme, welche Probleme auch immer. Weißt du, du musst vielleicht deine Geschichte mal, deine Familiengeschichte mal angucken. Vielleicht ist da Verbrechen irgendwo, Schuld, gerade auch sexuelle Schuld passiert. Und du badest aus und sagst, warum bin ich so komisch? Verborgene Dinge, geistige Dinge, die müssen im Geist aufgearbeitet werden, an der Wurzel ran. Gott muss uns die Sünde aufdecken, unsere eigene Sünde und die fremde Sünde und die verborgene Sünde und die vergessene Sünde. All diese Sünden muss der Heilige Geist uns offenbaren. In der Bibel heißt es einmal, dass bevor unser Gebet der Gottes Thron erreichen, haben wir die Tränen der Witwen und Waisen Gottes Thron schon bereits erreicht. Beleidigung der Diener Gottes. Verstehst du, Wunders? Warum redet Gott nicht mehr zu mir? Ich kann dir sagen, warum Gott nicht zu dir redet. Knallhart. Das wird dir vielleicht nicht passen. Aber guck mal, der Herodes, Jesus steht vor dem Herodes, der sagt weder Mu noch mehr. Nix. Warum? Als die Salome vor dem Herodes tanzt, dann sagt er, wünsch dir was. Und dann geht sie zu ihrer Mutter und sagt, ich möchte das Haupt des Johannes haben. Johannes war die Stimme Gottes. Und natürlich, muss vorstellen, in diesem Tatensaal, auf dem Tablett wird das der Kopf des Johannes gezeigt. Des Predigers Gottes, den Wegbereiter Jesu. Das ist Johannes. Herodes hat die Stimme Gottes getötet. Und wenn man keine Stimme Gottes mehr, wenn man die Stimme Gottes getötet hat, hat man keine Stimme mehr. Gott redet nicht mehr. Dann gibt er, und das ist der normale Weg, dann gibt er sich, hält einen Vortrag und die Leute lassen, er lässt die Leute sagen oder die Leute sagen, das ist die Stimme Gottes. Siehst du? So geht es. Da die Stimme Gottes getötet. Wie viele Leute sagen, Gott redet zu mir nicht, der Pastor muss weg. Die Gemeinde muss, was weiß ich, schimpfen sie über die Gemeinde. Und jetzt wundern sich, die Stimme Gottes ist weg. Gott redet nicht mehr. Noch andere Sache, Malachi Kapitel 2, Vers 13. Malachi ist so ein Übergangsbuch zwischen Alten und Neuen Testament. Die meisten Leute verstehen nicht, was da drin steht. Sie sollten Malachi lesen. Ihr überschwemmt den Altar des Herrn mit Tränen, ihr weint und schluchzt, ihr Israeliten, weil der Herr eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft. Schlimm. Ihr fragt, warum tut er das? Warum tut er das nicht? Noch eine weitere Sünde gibt es bei euch. Und jetzt hör mal zu. Der Herr kennt sie. Er ist ein Anwalt der Frauen und der Männer. Gott ist nicht nur Anwalt von Frauen, sondern er ist auch Anwalt der Männer, der Menschen überhaupt, der Familie überhaupt, die von ihren Männern verstoßen worden sind. Ihr Männer, ihr habt euren ersten Frau die Treue gebrochen, obwohl sie eure Gefährten war und dem Volk angehört, dem Volk Gottes, und mit dem der Herr einen Bund geschlossen hat und ich habe diese Frau verstoßen. Weißt du, wie viele Leute haben wir verstoßen? Partner. Manche sind fünfmal verheiratet und fünfmal geschieden. Das sind Sachen, Verletzungen. Und diese Verletzungen sitzen tief drin. Der Herr kennt. Und der Herr ist Anwalt der verletzten Person. Und Gott lässt sich nicht spotten. Wir sind vielleicht unwissend in Sachen Sünde, verblendet durch den Teufel. Er hat es fertiggebracht. Die Augen zugehalten. Aber wie viel Verletzungen ist da? Weißt du, wenn es mir nicht mehr passt, ich lasse meine Frau sitzen. Das ist vom Teufel. Gott, wir müssen uns einander tragen, auch wenn es schwer ist und sehr schwer ist. Und unmöglich ist vielleicht. Ja, tut mir leid, ist es so. Aber der Teufel zuerst einmal verdunkelt uns die Sache, verheimlicht alles, verniedlicht alles und erschlägt alles. Und dann leiden wir an den Sünden. Da ist noch eins, sagt hier. Malachi. Die meisten sind unwissend, was Sünde angeht. Deshalb betet Jesus auch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Vieles geschieht aus Unwissenheit. Und die Folge der Sünde ist Unwissenheit. Ich habe nicht daran gedacht, dass es so sein muss. Und ich weiß, es ist hart. Aber wir müssen durch, alle miteinander. Ob es einem passt oder nicht. Oder steht man dazu und hält man dazu. So, die Folgen der Sünde. Und wir baten die Sünden aus, meistens unwissend. Fragen uns, warum? Warum bin ich so ein Pechvogel? Du hast es verdrängt oder die Dinge angezogen. Ich denke noch ganz schnell an Hiob. Ich muss diese Dinge fertig machen, weil ich morgen was anderes predigen will. So. Und da, der Hiob, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Weißt du, der hat befürchtet, meine Kinder könnten dumme Sachen machen. Und hat extra Opfer gebracht für seine Kinder. Seine Kinder sind alle gestorben. Alle. Was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Und es gibt ungerechte Sünden, die nicht gerecht worden sind von Gott, nicht gesühnt worden sind. Deshalb ist Sündenerkenntnis so wichtig. Ohne Sündenerkenntnis gibt es kein Sündenbekenntnis und keine Sündenvergebung und keine Heilung des innerwendigen Menschen. Und erst wenn Gott uns die Sachen aufdeckt, ich habe für euch einige Sachen gesagt, was heute los ist, was heute passiert und passieren kann. Und nur dann passiert Vergebung, wenn Gott uns zeigt. Und das, was wir hier binden und was wir hier lösen, ist auch drüben gelöst und gebunden. Und dann müssen wir ganz sagen, ich stehe dazu, ich stehe zu der Sache. Es gibt eine Seelsorge des Heiligen Geistes. Und auf die sollen wir uns einlassen. Du musst nicht zu mir in die Seelsorge kommen, geh zum Heiligen Geist in die Seelsorge. In der Heilige Geistschule. Die gibt es hier nicht, die gibt es in der Dunkelkammer. Gottes Geist muss uns zeigen, was wir Gott überlassen sollen und Gott abgeben sollen, damit die Sache in Ordnung kommt. Diese Unversöhnlichkeit, diese Bitterkeit. Weißt du, wir wundern uns, warum bin ich so fix und fertig immer? Ja, weil dich Sünde belastet. Das ist eine Last. Trag du doch so Zentnerlasten. Kriech so durch die Welt. Verstehst du? Dann hast du Rückenschmerzen, hast du Knieschmerzen, alle möglichen Schmerzen. Die Schmerzen sind Sprache des Körpers. Die Seele schreit um Hilfe. Und ich habe so viel zu tragen. Unsere Bitterkeit produziert Stresshormone. Dann wundert sich, dann ist dein stärkster Deodorant nichts. Oder dass dir alles durch die Finger gleitet, dass du keine Freude hast, nicht einmal die Ferien genießen kannst. In Ferien denkst du immer ständig an das Problem, kannst 1000 Kilometer wegfahren. Der Mensch, den ich hasse, kann Kilometer weit von meinem Schlafzimmer entfernt sein und trotzdem im Schlafzimmer drin sein. Und ich wälze mich von einer Seite auf die andere. Weißt du, wir haben Sklaventreiber, die uns verfolgen. Vergebung ist ein Akt des Willens und ein Gnadenakt Gottes. Das ist Vergebung. Eine Demonstration der Gnade Gottes. Gott vergibt mir, rechnet meine Schuld nicht mehr zu. Und der Teufel ist es, der mich ständig blockiert. Aber du wirst dich doch nicht blamieren. Weißt du, durch Blamage, Zerbruch, was ich euch diese Tage sagte, geschieht die Heilung. Zerbruch. Ich will euch noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, die habe ich schon mal erzählt und die suche ich jetzt gerade, wo ich hier die habe. Ja, diese Geschichte ist von diesem Evangelisten, italienischen Evangelisten da Pozzo, die wird erzählt. Er war im Konzentrationslager, deutschen Konzentrationslager, irgendwo in Italien, hat am Schluss nur noch 45 Kilo gewogen. Sein ganzer Körper war voller Wunden, sein rechter Arm war gebrochen und hat keine ärztliche Behandlung gehabt. Er war ein Diener Gottes, war im Gefängnis. Am Weihnachtsabend 1943 ließ der Lagerkommandant ihn rufen und dann stand er mit bloßem Oberkörper vor dem Lagerkommandanten barfuß und der Lagerkommandant hat einen reich gedeckten Tisch gehabt. Dann holte er ein Päckchen raus und packte einen Kuchen aus, einen schönen Kuchen und dann sagte er nur, der Posso, Ihre Frau ist eine gute Köchin, die backt guten Kuchen. Der Posse hat damals nicht verstanden, was das ist, aber es war der Kuchen, was die Frau von ihrem Mund abgespart hat. 4 Kinder hat er gehabt und die Kinder, die haben dem Vater den Kuchen geschickt im Konzentrationslager. Und dann fragt dieser Böse, der Posse, glaubst du immer noch am Psalm 23? Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt voll ein und schenkst mir voll ein, und zwar der Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Der Apostel, glaubst du das immer noch? Und im Stillen betete ich zu Gott, sagt er, und ich sagte, ja Herr, ich glaube daran. Aber es kochte in ihm, es kochte in mir, es kochte in mir. Und die Bedienung brachte Kaffee noch und dann sagte extra, oh, ich genieße den Kuchen von ihrer Frau. Ich muss vorstellen, wie man sich da fühlt. Ihre Frau ist eine gute Köchin, der Posso. Und seit Jahren schickt sie Päckchen immer, aber die kriegst du gar nicht. Die unterschlägt er und genießt er diese Kuchen. Und genießt er dieser Kommandant. Und so weiter. Die habe ich immer im Genuss gegessen, sagt er noch von ihm. Und er steht am Heiligabend. Du, was ich kämpfte in mir, sagt er. Ich kämpfte mit dem Hass. Ich hasse diesen Mann. Aber nein, ich darf nicht hassen. Ich soll nicht hassen. Aber du siehst, 2 Geister, 2 Mächte kämpfen in einem. Meine Frau und meine 4 Kinder hatten ohnehin nur eine Ration von Mehl und Zucker und so weiter. Und dieser Mann frisst die Nahrung meiner Kinder auf. Ich hasste ihn. Der Apostel, eine Stimme sagt, hasse ihn, das war der Teufel, und die andere Stimme sagte, hasse ihn nicht. Und wieder betete ich im Hass und bat, Jesus, hilf mir, dass ich hier ruhig bleibe, dass ich nicht ausflippe, dass ich nicht zusammenbreche. Ich betete. Ich bat den Kommandanten, sagte er, wenigstens am Kuchen riechen zu dürfen. Dann sagte er, von wegen. Der Schiss nicht mal riechen durfte am Kuchen, die seine Frau gebacken hatte. Gemeinheit, gemein. Aber der Peiniger gewährte mir nicht einmal diese Bitte, dass ich den Kuchen schnuppern könnte. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach diesem Lagerkommandanten, sagt er. Er war entkommen und irgendwo untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich kannte er mich nicht. Besuchte ihn und dann sagte er, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin die Nummer 17531. Erinnern Sie sich noch an Weihnachten 1943? Und plötzlich bekam der Mann Angst. Ja, Sie sind jetzt gekommen, um sich an mir zu rächen. Sagte er, ja, das bin ich. Ich bin gekommen, um mich an Sie zu rächen. Und so weiter. Der Herrliche, dann machte er seine Tasche auf. Ein herrlicher Kuchen kam raus, das seine Frau gebacken hatte. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken den Kaffee, den seine Frau gebracht hatte. Und ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben habe. Um 10 Jahre. Verstehst du, was da alles noch so vor sich gegangen ist? Vergeben habe. Und dann sind sie gegangen. Er und der Pfarrer. Ein Jahr später hat sich dieser Mann und seine Frau sich zu Jesus Christus bekehrt. Ein Jahr später. Vergebung kann Menschen retten. Als Stephanus betete, Vater, vergib ihnen diese Sünde. Behalte die Sünde nicht, hat der Saul von Tarsus sich bekehrt. Auch vielleicht nicht gleich sofort. Weißt du, Vergebung ist die Therapie, die beste Therapie, die es gibt. Der Mann hat sich bekehrt, dieser Lagerkommandant. Gibt es Schöneres als das? Weißt du, Gott will, dass wir reif werden für die Vergebung. Und erleben die Vergebung. Und durchleben die Vergebung. Vergebung muss durchlebt werden. Nicht nur geglaubt. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Nein, die müssen wir praktisch erfahren. Lass uns aufstehen. Lieber Heiland, ich danke dir. Das, was du an der Apostel tun konntest, an vielen anderen tun konntest, an diesen Stephanus, das kannst du auch an uns tun, dass wir lernen zu vergeben. Das ist nicht einfach. Der Stephanus sah den Himmel offen und er sah die Herrlichkeit Gottes und sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels, weil er vergeben konnte, weil er vergeben hat. Und das hat den Saul von Tarsus umgeworfen. Vater, ich preise dich, dass die Liebe, die du uns schenkst, die uns schenkst für die Menschen, für die Verlorenen, für die Elenden, für die Sünder, die an uns schuldig geworden sind. Die Liebe, die kann die Welt umgestalten. Ich danke dir für diese Liebe und lass noch mehr diese Liebe in unserer Mitte wachsen, in unserer Gemeinde sichtbar werden. Die Liebe Jesu Christi, dass wir uns einander so annehmen, wie du uns angenommen hast, dass wir einander so tragen, wie du uns trägst. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Gnade offenbarst, deine Barmherzigkeit, dein Mitleid, deine Fürsorge und deine Treue. Segne auch alle, die irgendwo Hilfe brauchen und jetzt nicht vergeben können. Ich weiß, wie schwer das ist. Du musst nicht jetzt dich vergewaltigen. Du musst dich jetzt nicht zu etwas zwingen. Heiliger Geist, hilf, dass wenn der rechte Zeitpunkt kommt, dass wir vergeben, dass wir es wirklich schaffen, die Vergebung anzunehmen. Ich werde nie vergessen, hier in Wedding am Gesundbrunnen besuche ich da einen sterbenden Mann, der liegt im Sterben. Und dann habe ich gesagt, Schwester, gehst du raus? Ich möchte mit dem Mann allein sein. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr, sowieso, haben Sie noch ein Problem? Ja, da habe ich einen Kollegen, einer komischen Oper und so weiter, wo da Techtelmechtel gab, Schwierigkeiten und so weiter. Den Mann hasse ich. Da habe ich gesagt, so kannst du nicht in die Ewigkeit gehen. Ihr müsst Frieden machen. Dann habe ich gesagt, haben Sie seine Nummer? Oder die Frau gefragt, haben Sie die Nummer? Der soll anrufen und der... Dann sagte ich, ich bin Seelsorger, bin gerade hier bei dem Fall und der Mann wird in den nächsten Stunden sterben. Aber er möchte noch Frieden machen. Und dann rief er an und die beiden Männer weinten am Telefon. Die weinten am Telefon. Und dann sagte, jetzt kann ich sterben. Pastor, können Sie noch Vater unser beten? 2 Tage später war er tot. Verstehst du? Aber der hat Frieden mit Gott gemacht. Frieden mit Gott gemacht. Vielleicht müssen wir manchmal etwas tun, um Frieden mit Gott zu machen. Preis Gott. Ich segne alle, die irgendwo Frieden mit Gott machen müssen. Und der Friede Gottes ist es, was von dir kommt, was wir selber nicht produzieren und fabrizieren können. Das machst du, Herr Jesus Christus. Amen.